Endzone, der DAZN NFL Talk, wird präsentiert von Discover Airlines.
Es stehen die Playoffs an. Also es ist immer auch schade, wenn die Regular Season vorbei ist. Aber es ist schon geil, dass es Playoff-Football gibt. Hallo, mein Name ist Christoph Stadler und mit dabei natürlich auch Flo Hauser, der murmelt irgendwas im Hintergrund, das war ein Lied.
Ja, it's the most wonderful time of the year. Playoffs, baby, Christoph Stadler. Endlich geht's los.
Ich dachte, du bist in Depression verfallen, weil die Regular Season vorbei ist.
Ja, da, auch.
Du hast ja geweint am Sonntag.
Ja, ich habe geweint, dass die Regular Season vorbei ist, dass die NFL-Konferenz vorbei ist. Aber jetzt sind wir in den Playoffs und meine Tränen sind zu Freudentränen umgemodelt worden. Und jetzt können wir da richtig reinstarten. Ich habe richtig Bock auf die Playoffs, weil wir haben mal wieder viele andere Playoff-Teams, sieben neue Playoff-Teams im Vergleich zum letzten Jahr.
Stimmt, das habe ich gar nicht geschaut. Das war mal ein Hot-Take von mir. Oh, das müssen wir anders mal nochmal auflösen. Interessant. Aber
seit 1990 gibt es immer mindestens vier neue Playoff-Teams. Diese Saison sind es sechs, sowas doch richtig, mit den Patriots, Bears, Jaguars, Panthers, Niners und Seahawks. Aber es gibt sieben neue Divisionssieger. Es gibt zwei Teams, die in den Top 5 gepickt haben, jetzt in den Playoffs sind. Es gibt Teams, die letzter waren in der Division, jetzt erster sind. Also es ist eine Menge passiert und deswegen habe ich einfach Bock drauf. Das ist mal was Neues.
Wie war denn mein Hot-Take? Ich glaube, dass es nicht viele Veränderungen gibt. Ah, dann war der Hot-Take scheiße auf jeden Fall. Das ist schon mal gut, weil ich hatte doch so eine Liste zusammengestellt mit den Veränderungen. Ja, das klingt eher nach mir, da gebe ich dir recht. Das werden wir dann nach Saisonende mal machen, unsere grandiosen Hot-Takes auflösen. Aber stimmt. Ja, okay. Ja. Was machen wir heute? Ja. Natürlich schauen wir voraus auf die Wildcard-Round mit den sechs Spielen. Jeweils mit dem Experten, mit dem DAZN-Experten, der oder die Partie dann am Wochenende auch mit kommentiert, co-kommentiert, expertiert. Wir haben die Rams bei den Panthers mit Vanja Müller. Wir haben die Packers bei den Bears mit Arik Bredendieck. Wir haben die Bills bei den Jaguars mit Nadino Rassid. Wir haben die Niners bei den Eagles mit Philipp Pavelka. Wir haben die Chargers bei den Patriots mit Roman Motzkus. Und zum Abschluss dann nochmal Arik Bredendieck mit den Texans bei den Steelers. Ich komme auf sechs, Gott sei Dank.
Ganz genau so ist es. Und jetzt haben wir,
Tränen.
Ja, Stichwort Tränen. Ich glaube auch sechs oder sieben. Naja, wir werden es rausfinden gleich. Denn es gibt natürlich Neuigkeiten aus der NFL. Stichwort Black Monday.
Die News.
Und da starten wir mit einer News rein bei den Baltimore Ravens. Und Christoph, ich habe es dir privat geschrieben, als es passiert ist. Viele haben damit gerechnet, auch du, dass es dann mal irgendwann soweit ist. Tatsächlich entlassen die Baltimore Ravens John Harbaugh. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Coach, der da seit, was war es denn, 2008
Head Coach war, glaube ich, oder?
Ja, genau. Super Bowl Champion 2012, mehrfacher AFC North Divisions Champion, aber eben seit einigen Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich. Jetzt auch die Playoffs verpasst. Hater würden sagen, Tyler Loop ist für die Entlassung verantwortlich. Dem ist nicht so. Es war irgendwie so, dass man vielleicht damit rechnen konnte. Jetzt kommt ja auch viel raus mit Lamar Jackson. Passt irgendwie nicht, dass der nicht so oft trainiert. Der Lockerroom, bla 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 bla. Trotzdem bleibt für mich, Christoph, Baltimore ohne Harbaugh ist für mich wie Pommes ohne Ketchup-Mayo. Das ist irgendwie nicht vorstellbar.
Ja, ich kenne sie eigentlich auch nicht anders, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich muss korrigieren. Also ich habe es für möglich gehalten, dass er tatsächlich entlassen wird. Mein Tipp war beim Schauen, Sunday Night Football, wer verliert, Steelers oder Ravens, könnte es echt gut sein, dass der Coach entlassen wird, dass die Ravens dann wirklich machen, vor allem auch so schnell. Das hat mich überrascht. Ich dachte schon, dass man ein bisschen in einem Kloster einsperrt und nochmal ein paar Tagungen hält und schaut, oh, ist es gut, so ist es nicht gut. Dass jetzt so schnell passiert ist, das hat mich schon auch überrascht, aber mich hat es nicht komplett vor den Kopf gestoßen, wenn ich ehrlich bin.
Aber das ist ja auch genau der Punkt, den ich angesprochen habe, dass es da auch schon seit längerer Zeit rumort. Denn man muss sich das angucken aus Ravens Franchise-Sicht. Macht es ja Sinn, sich vielleicht jetzt da auch auf der Coaching-Position neu aufzustellen. Denn was ist denn passiert? Wir hatten diese Saison in der Offseason, wir hatten letzte Saison in der Offseason und mit Teilen vorvorletzte Saison in der Offseason die Ravens als Super Bowl-Favorit. Und nicht nur wir zwei, sondern viele, viele andere. Du hast einen Roster auf defensiver als auch offensiver Seite, der nur so von, seit Derrick Henry vor allen Dingen
dann auch dazu
gekommen ist, von Talent explodiert, ja, und sie kriegen es aber nicht hin, weiter in den Playoffs zu kommen, als dann einmal ins AFC Championship Game in diesen letzten vier Jahren dann am Ende des Tages. Und dann muss man sagen, wenn man all das im Hinterkopf behält, macht es dann halt eben Sinn, wenn man jetzt dann auch die Playoffs direkt verpasst hat. Die Entwicklung, glaube ich, war nicht mehr so gut oder dieser Erfolg generell nicht mehr so wie zu Anfangszeiten von Harbaugh. Und wie gesagt, viele sagen, es liegt einfach an dieser nicht mehr vorhandenen Connection mit Lamar Jackson vor allen Dingen auch, weil der Quarterback ist dein wichtigster Spieler und wenn das dann so ein bisschen hapert, dann hapert es auch beim Harbaugh.
Ja, ich glaube, Offense war grundsätzlich so ein Problem. Auch das habe ich mal gelesen. Todd Monken wäre vielleicht so eine Idee gewesen, den auszutauschen, was aber Harbaugh nicht wollte. Da hat man sich dann, glaube ich, so nicht auf die Richtung einigen können. Ich glaube, da kam dann einiges zusammen. Aber ich finde es ganz ehrlich, nach 18 Jahren kann man auch mal was Neues machen. Ich finde, so neue Impulse tun den Ravens gut. Du hast gesagt, mit Championship Games beispielsweise oder Championship Game, da gab es ja auch die Diskussion, sollte man nicht mal einen Trainerwechsel machen, weil sie den letzten Schritt einfach nicht hinbekommen. Und ist es nicht extrem bitter? Gut, das wusstest du nicht. Der hat erst einen neuen Vertrag für 3 Jahre eigentlich unterschrieben. Vor 2 Jahren hättest du Mike McDonald gehabt. Das wäre dann der Nachfolger gewesen, der jetzt seit 2 Jahren bei den Seahawks einen überragenden Job macht. Klar, kann man jetzt 2 Jahre später immer sagen, aber das wäre halt der perfekte Nachfolger eigentlich gewesen.
Absolut, absolut. Ja, aber du sprichst es an. Also auch damals schon waren ja die ersten Worte schon geschrieben, ob er nicht da vor 2 Jahren neben ihm schon geht. Aber auch, erinnert euch dran, auch ein Lamar Jackson wird schon seit 2 Jahren immer wieder mit Gerüchten konfrontiert, ob er nicht getradet wird. Ja, also man merkt schon, dass es nicht mehr ganz so alles richtig läuft innerhalb des Teams, der Umkleidekabine, der Franchise im Allgemeinen. Und ich finde es schade, weil nochmal Harbaugh, ich meine, der hat angefangen, da war ich 16 Jahre alt bei den Baltimore Ravens. Deswegen, ich kenne es nicht anders. Du eben auch nicht, obwohl du ja schon 10 Jahre älter bist als ich. natürlich ist er natürlich nicht. Sieht ihn euch an.
Sind 15. Die
sehen, wie jung er ist, genau.
Ich bin älter als Harbaugh.
Genau. Und da merkt man halt aber, dass da schon längere Zeit halt etwas einfach nicht mehr stimmte. Deswegen.
Ich glaube, die Trennung wird am Ende dann beide gut sein. Frischer Wind bei Baltimore, vielleicht frischer Wind bei Baltimore, kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Und Harbaugh wird keine Probleme haben, einen Job zu bekommen. Also es gab ja schon die ersten Meldungen, dass er 7 Anrufe oder sowas schon bekommen hat.
7 Teams
suchen. Natürlich, die Ravens nehmen ihn nicht wieder. Dementsprechend ein Team, das einen Coach hat, hat wohl angerufen. Ob das stimmt, keine Ahnung. Aber das würde mich auch nicht wundern, dass sich andere Teams jetzt überlegen, oh fuck, eigentlich wollte mein Trainer gar nicht wechseln, aber hey, Harbaugh ist verfügbar.
Ja. Guter Punkt.
Wir entlassen doch XY. Das ist mir gestern gleich in den Kopf geschossen, nachdem ich mich ein bisschen mit befasst habe. Aber der wird keine Probleme haben, einen Job zu finden. Die Giants sollen da wohl durchaus eine heiße Aktie sein.
Die Gerüchteküche ist natürlich wieder voll am Brodeln und alle schreiben ihn schon zu den Giants. Ich bin sehr gespannt.
Ja, also da warten wir ab, was passiert. Ich finde es tatsächlich spannend, was Baltimore macht, weil traust es ihnen zu? Mein Gefühl ist ein anderes. Traust du ihnen zu, dass sie komplett frischen Wind von außen holen? Ich glaube eher, dass sie so diese Mike McDonald-Schiene dann gehen, weil ich extra nochmal die letzten Jahre mir durchgegangen sind bei den Ravens. Wer ist denn so im Coaching-Staff, der jetzt woanders ist und da halt auf einer in der zweiten Ebene ist, quasi als Coordinator. Und der wird jetzt bei ganz vielen schon gerüchtet. Jesse Minter von den Chargers. Anthony Weaver wäre noch einer, Defensive Coordinator von den Dolphins. Glaube ich nicht. Der zwar auch, glaube ich, jetzt schon Head-Coaching-Interviews führen wird, aber glaube ich nicht, dass der bei den Baltimore Ravens ist. Jesse Minter, Defensive Coordinator von den Chargers, ist, glaube ich, tatsächlich sehr realistisch. Dann ist es kein ganz frischer Wind, sondern einer, der bei den Ravens auch schon mal war. Und ich glaube, die Lösung wird die Ravens-Lösung sein. Ist aber nur mein Gefühl. Da ist nur ein Gefühl und kein handfester Beweis dafür.
Ich würde da mitgehen. Ich glaube, das ist aber in der NFL fast Usus, dass man dann immer jemanden hat, der dann vielleicht den nächsten Schritt mal kurz oder auch mal woanders war. Das ist ja immer mal wieder so im Lebenslauf, gerade von Coaches, dann da nochmal zurückkommen. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, komplett auf links drehen werden sie nicht. Ich glaube, wenn an der Headcoach-Position und auch an den Koordinatoren vielleicht ein bisschen was geändert wird, plus ein paar Assistant-Coaches, reicht es meiner Meinung nach. Bin da eben auch gespannt, inwieweit das dann eben auch mit Lamar Jackson dementsprechend ein Thema wird, denn das auch das wurde schon geschrieben, dass man mit einem neuen Coach eben von außen ohne Stallgeruch in Anführungsstrichen auch diese Lamar Jackson Vertragssituation, generelle Situation vielleicht ein bisschen anders dann begleiten kann, weil Harbaugh da ja auch schon ein bisschen gebremst hatte auf der Jackson Euphoriebremse. Ich bin da aber auch eher bei dir, dass da sowas kommen wird, der da auch schon mal war oder vielleicht auch aktuell ja sogar ist.
So, mal gucken. Das kann natürlich auch sein, glaube ich jetzt persönlich nicht. Ich habe sogar bei der University of Michigan, habe ich mal durchgeschaut, der mit Jim Harbaugh so gearbeitet hat. Aber ich komme auf Minter und Weaver und dann ist für mich eher so sehr mit Stallgeruch Jesse Minter von den Chargers. Und was ich so gelesen habe, ist ja bei ganz vielen Tipp Nummer 1, dass es Jesse Minter wird. Der echt einen super Job macht bei den Chargers, muss man sagen. Das würde schon auch irgendwie passen.
Absolut.
Mike McDonald wird es nicht.
Genau, darf aber aktuell auch, also Minter zum Beispiel darf aktuell kein Interview führen, weil sie Wildcard-Round spielen. Es dürfen nur Teams oder Leute, die Koordinator sind oder welchen Posten die auch immer haben, die entweder schon eliminiert sind, also nicht in den Playoffs dabei sind oder die jetzt Nummer 1 Seed haben und aktuell eine Bye-Week. Das wären dann die Broncos oder die Seahawks, das nur mal am Rande.
Ich glaube, das war die Trainerpersonalie, die uns am meisten, glaube ich, beschäftigt, wahrscheinlich alle am meisten beschäftigt hat. Gehen wir die nächsten durch?
Die nächste hat mich schon auch beschäftigt, muss ich sagen.
Okay, bitte.
Ich bin da ein bisschen traurig, weil wir ihn ja kennenlernen durften, in Anführungsstrichen kennenlernen, zumindest mal treffen durften. Den Atlanta Falcons Head Coach, Raheem Morris, ist entlassen worden. Und da habe ich mir, genauso wie übrigens der General Manager Terry Fontenot, und was mir direkt in den Sinn kam, ist, oh Mann, die NFL ist immer so ein hartes Pflaster, aber auch der hat halt Familie. So blöd es klingt, der verdient Millionen, keine Frage. Aber der war in Berlin, wir haben ein Podium-Interview von ihm begleiten dürfen beim Training, er hat alle Journalisten begrüßt, er war total witzig, das war ein richtig cooler Dude, hat von seiner Familie erzählt, die Tochter war mit dabei, hat die sogar vorgestellt, die ganze Familie am Start, und habe ich ihm gedacht, ja, so kann es dann auch immer mal gehen. Aber das ist jetzt mein sentimentales
Regular-Season-Training. Du wärst ein ganz bescheidener CEO von der großen Firma, der, ach Gott, ich kann ihn nicht entlassen, weil ja du Familie, ach Gott, im Himmel, nimm doch absolut. Meinen Job, ich verdiene kein Geld mehr.
Ich bin einfach zu nett für diese Welt, was soll ich sagen?
St. Martin aus Niederbayern.
Um es dann nochmal ganz klar und hart zu sagen, macht absolut Sinn. Die Atlanta Falcons mal wieder enttäuschend. Was mich dann aber auch ein bisschen hat Fragen hinterlassen, ist, dass man gelesen hat, dass zum Beispiel ein Bijan Robinson, der wichtigste Spieler eigentlich dieses ganzen Teams, also auch ein Drake London, sich noch öffentlich auch für Raheem Morris nochmal stark gemacht haben. Aber da wollen sie jetzt halt eben auch dementsprechend einmal durchwischen, auch übrigens ganz oben in der Franchise. Und dann muss man schauen, wo die Reise hingeht bei den Falcons am Ende. Sehr, sehr enttäuschend, auch da gerade in der Offense als auch in der Defense mit Spielern gespickt, nicht so krass wie die Ravens, keine Frage, die aber definitiv mehr in petto haben, als dann Raheem Morris
mit seinem Coaching-Staff rausgeholt hat. Zum Saison ja doch gezeigt, du hast denselben Record wie die Panthers und die Bucks, du hättest locker diese Division gewinnen können, deswegen, ich hätte sogar gedacht, dass sie nochmal drüber nachdenken mit dem guten Ende, was ja möglich ist mit dieser Connection, aber ich sag's ganz ehrlich, ja, das mag ein toller Mensch sein, aber er ist kein guter Headcoach. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Das kann man so sehen, ja, definitiv.
Matt Ryan ist jetzt ein heißer Kandidat auf der GM-Position, oder? GM-Position ist bei dem, oder wie nennt man das dann? Der
President of Football? President of Football heißt es bei denen und eben nicht GM, aber das könnte so eine Mischform werden, oder dass er eben dafür geholt wird, um einen GM zu holen. Also das wird dann so eine Doppelfunktion irgendwie sein. So habe es ich verstanden. Aber
viel Macht für einen, der halt bisher Quarterback war und Analyst.
Ja, das stimmt wohl,
ja. Ja, sehr spannend. Und vielleicht noch bei den Falcons als kleiner Nachtrag. Kirk Cousins, sein Vertrag wurde umstrukturiert. Da deutet sich, glaube ich, dann eine Trennung an, Richtung März dann schon, dass der dann sich woanders einen Club suchen kann, wo er vielleicht nochmal glücklicher wird am Ende hin. Und dann bin ich gespannt, ob sie mit Pennings gehen oder nicht. Das war vielleicht auch noch was reinspielt. Dieser Nummer 8 Pick damals, glaube ich, war es, dass Pennings geholt wurde. Glaube ich, fällt dem Regime da jetzt schon auch auf die Füße, weil das hat sich noch nicht ausgezahlt.
Nee, Kreuzbandriss und so weiter, ne? Muss man natürlich
auch halt schlechte Leistungen. Keine guten Leistungen. Das war unter Cousins, der wirklich jetzt nicht brutal gut ist, aber echt besser als mit Penix. Und das ist eigentlich traurig für Michael Penix Jr.
Absolut. Apropos schlecht. Klar, Black Monday, da sind irgendwie alle schlecht gewesen. Aber hier dieser, für die, die uns sehen, hier ist dieser Cleveland Browns Funky Pop Turm neben mir. Ein paar Dinger geschenkt bekommen. Kevin Stefanski ist nicht mehr Coach der Cleveland Browns. Zweifacher Coach of the Year, 6 Jahre lang dort gewesen. Hat so seit 2018 diese Franchise versucht, auf links zu drehen. Ich sage, und da bleibe ich dabei, Kevin Stefanski ist für mich, bevor Harbaugh entlassen worden ist, eigentlich das heißeste Eisen im Coaching-Markt. Denn Stefanski war nicht das Problem der Cleveland Browns, sondern die Cleveland Browns in der Franchise-Führung sind das Problem. Ihm wurden in den letzten Jahren immer wieder Steine in den Weg gelegt, ob es ein Deshaun Watson ist oder andere Themen. Das brauchen wir jetzt ja nicht alles wiederholen. Deswegen finde ich es sehr, sehr schade, weil ich ihn für sehr, sehr gut empfinde. Auch vor allen Dingen in einer Phase, in der die Browns natürlich nicht gut waren, natürlich mal wieder eine enttäuschende Saison gespielt haben, aber in der defensiven Seite mit ein paar Spielern verlängert haben, unter anderem Miles Garrett oder auch andere Veteranen in der Secondary und so weiter und so fort, wo du eine Säule hast und in der Offense, die fast nur aus Rookies besteht, mit einem Swessinger in der Defense, finde ich einen komischen Zeitpunkt, weil es eher irgendwo, auch wenn sie keinen Erfolg haben, ein halbwegs verdienter Coach war, ein Coach, der dieses Team in der Kabine immer gut angesprochen hat, eigentlich volle Rückendeckung hatte. Und jetzt, wo du so viele Rookies hast, den jetzt dann auch rauszuwerfen, finde ich ein bisschen komisch. Genau,
und auch sagst, die Entwicklung war super. Hey, wir haben einen super Draft gemacht, deswegen darf der GM bleiben. Viele promising Rookies. Ja gut, aber Stefanski hatte doch dann trainiert, mit eingesetzt dieses Jahr. Dann ist er auch Teil der guten Entwicklung. Klar. Ich finde es auch ein bisschen, also ich war nicht komplett überrascht, dass Stefanski raus ist, weil man es jetzt auch immer mal wieder gehört hat. Ich glaube aber trotzdem, dass es nicht hätten machen sollen. Der wird auch keine Probleme haben, einen neuen Job zu bekommen. Vielleicht nicht gleich wieder als Head Coach, glaube ich zwar eher schon, aber als OC wird der definitiv irgendwo landen. Also der wird nicht lange ohne Job sein. Spannend für die Browns. Weiß nicht, ob das dann heißt, oder ob die Entscheidung war, Shadur Sanders als Quarterback oder Stefanski als Head Coach. Ich hoffe nicht, dass es die Entscheidung war.
Ja, das hoffe ich auch, aber wie gesagt, ich finde
es... Glaube ich nicht, also es war jetzt ein bisschen ketzerisch von meiner Seite.
Schon klar, aber am Ende muss man wieder knallharte Fakten liefern und er als Headcoach hat es nicht geschafft, das hinzubekommen, was sie 2018, 19 dann nochmal mit Baker Mayfield geschafft haben, nicht zumindest mal in die Playoffs zu kommen. Davon sind sie meilenweit entfernt. Ich halte den Zeitpunkt, wenn, dann musst du ihn vor 2 Jahren entlassen, meiner Meinung nach, und nicht jetzt, wo du eigentlich im Roster mit dem GM, du sprichst es an,
so ein bisschen was aufbaust. Genau, was Watson aufbaust. Wir schmeißen einen hin, den du euch gar nicht gebrauchen kannst. Jetzt genau, mach.
Richtig.
Und das genau, war
richtig.
Dumm.
Ja, das meine ich. Und deswegen finde ich den Zeitpunkt komisch. Vor 2 Jahren wäre ich eher damit fein gewesen. Jetzt finde ich es merkwürdig.
Gehen wir weiter.
Ja.
Eine Entlassung, die dich überrascht hat. Ja, nein. Die Raiders entlassen Pete Carroll nach einer wirklich bodenlosen Saison. Sie haben den Nummer 1 Pick. Den haben sie auch redlich verdient.
Ja.
Und Pete Carroll nach einem Jahr ist es dann schon wieder vorbei.
Ich habe das gesagt, ein Hot-Take vor der Saison war bei mir die Offense vor allen Dingen der Raiders mit Geno Smith und Pete Carroll als zwei Kumpels, ist eine funktionale Offense mit Chanty als Rookie Running Back. Wir wurden eines Besseren belehrt und ich glaube, es macht absolut Sinn, da eigentlich alle rauszuschmeißen, so blöd es klingen mag. Mhm. Denn ich bin der Meinung, Pete Carroll und vor allen Dingen Chip Kelly, den sie ja in der Saison schon entlassen haben, durch die Reibereien dieser beiden Personen hat man das ganze Potenzial dieses Raiders-Teams, was, finde ich, rein von den Namen her auf beiden Seiten des Balles am besten aufgestellt war im Vergleich zu den letzten 5 Jahren bei den Raiders. Und das heißt immer noch nicht, dass sie jetzt in die Playoffs gekommen wären, sondern vielleicht in the winning season oder zumindest halt einfach besser dagestanden hätten als jetzt. Durch die Reibereien dieser beiden Herrschaften hat sich alles komplett wieder in die Hölle verzogen.
Es wird alles schlechter eigentlich.
Es wird alles schlechter. Und deswegen bin ich gar nicht überrascht. Ich bin eher überrascht, wie krass Pete Carroll, das ist bitte keine Altersdiskriminierung oder sonst was, aber wie stark der abgebaut hat. Mir hat der gefehlt, der Typ mit dieser Empathie, diesem Feingefühl an den Mikrofonen dieser Medienwelt rund um die NFL, Dinge abzumoderieren, Dinge in den Schutz zu nehmen oder Dinge aber auch mal klar anzusprechen. Das ist alles abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist.
Ja,
ich habe Pete Carroll noch nie so angreifbar erlebt, wie es jetzt in diese, vor allen Dingen in den letzten Wochen, auch mit dem Crosby-Thema und anderen Geschichten bei den Raiders war.
Ich glaube, irgendwann ist doch einfach mal Schluss, auch dann so alterstechnisch, dass du andere, bessere Sachen machen kannst. Ja, und ich glaube, bei Pete Carroll, weil jetzt natürlich viele Argumente da nicht, nochmal einen Job zu bekommen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Ja.
Das war ein Missverständnis von A bis Z. Und ich habe mir ehrlich gesagt damals schon gedacht, ich war sehr überrascht, dass Pete Carroll kommt. Ich würde da gerne einen Jüngeren sehen. Und das sage ich jetzt eigentlich wieder. Ich hoffe, dass sie mal so einen jungen, frischen, offensive-minded Headcoach sich holen, was da Tom Brady sich einfallen lässt, weiß ich, vielleicht so ein Show Brady von den Bills oder so. Irgendwas Junges, ja. Was Frisches, das würde mich interessieren, ob das funktioniert.
Soll ich dir was sagen? Wir rennen dabei, glaube ich, die Türen bei den Raiders-Fans ein. Die würden sich immer noch Antonio Pierce wünschen, so blöd es klingt. Weil Antonio Pierce einfach ein anderer Typ Headcoach war.
Nee, das habe ich am damals schon auch verstanden, dass der.
Ja,
aber. Dass der, da würde ich will.
Aber so zumindest in die Richtung, weißt du, dass das irgendwie was Frischeres ist. Einfach mal was anderes. Ich will so
einen Johnson-Typen, den gibt's natürlich nur einmal, aber irgendwas Offensives, was einfach ein bisschen anders ist als diese 0815-Nummer immer. Und ehrlich gesagt, auch das Böse gesagt, Pete Carroll war so eine 0815-Lösung. Eine spektakuläre, aber eine 0815-Lösung.
Und vielleicht, um das Thema Raiders rund zu machen, das war's dann jetzt aber auch für Geno Smith, oder? Muss eigentlich, oder?
Eigentlich ja. Ich meine, die werden sich einen Quarterback holen, oder? Ja. Mendoza könnte schon passen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja,
schauen wir mal.
Aber Raiders, da wird noch mehr passieren, als es nur Pete Carroll und Coaches.
Absolut, absolut. Spytek bleibt allerdings der GM, der wird sich der Sache annehmen mit Tom
also Goat Brady. Tom Brady fragt dann mal, ob Spytek den in Ordnung findet.
Genau, ja, ganz genau, so ist es. Gar nicht mehr in Ordnung fanden die Arizona Cardinals ihren Head Coach. Jonathan Gannon ist auch entlassen worden. Das war für mich die geringste Überraschung eigentlich. Das Einzige, was ich dem mitgeben kann, wenn ich schon ein schlechter CEO bin, emotional gebunden, der hatte auch dieses Jahr ordentlich Pech. Die Cardinals, das Team, wo die meisten Week-One-Starter Snaps verpasst haben über den weiteren Verlauf der Saison. Also eigentlich die meisten Verletzungen. Nicht immer nur die Niners, sondern auch die Cardinals. Hart betroffen, aber die Cardinals sind für mich, und das ist bitte nicht falsch verstehen, aber sind für mich so ein bisschen wie Mainz 05. Halt einfach, die schwimmen dann immer mit, die strahlen nichts aus. und am Ende auch kein Erfolg aktuell. War irgendwo klar, dass das passiert.
Ja, komplett unüberraschend. Kein guter Headcoach, wahrscheinlich guter Defensive Coordinator, kein guter Headcoach. Das war jetzt einfach.
Oder so, kann man
es auch sagen. Es war Zeit, da was Neues zu probieren. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Auch seine, ich glaube, auch der ist ein netter Typ, aber glaube ich, der ist nicht mit allen Wassern gewaschen, um ein krass guter Headcoach zu sein.
Zwei Dinge, die mich noch von dir interessieren, sind zwei Fragen, denn es bleiben auch Coaches trotz einer schwachen Saison, zum einen bei den Indianapolis Colts, Shane Steichen und auch Chris Ballard, der GM, dürfen bleiben, als auch, und das finde ich noch viel spannender, weil bei Shane Steichen mit dieser halbwegs erfolgreichen Saison am Anfang zumindest und ein bisschen Plan mit dem neuen Owner und so weiter und so fort, verstehe ich's. Aber viel interessanter finde ich deine Meinung zu Cincinnati Bengals und Zach Taylor, der bleiben darf, genauso wie Duke Tobin, der GM, der ebenfalls bleiben darf. Da haben ja eigentlich alle geschrieben, das ist für sie fast mindestens der zweitlogischste, der den Platz räumen muss. Muss er nicht?
Ja, das mit Zach Taylor und den Bengals, irgendwas hat er kompromittierendes Videomaterial von der Führung, dass der da immer noch Coach ist. Ja, ich meine, da ist auch, du hast vorhin gesagt, mit Bijan und Drake London haben sich eingesetzt für Remorse, das wäre mir als Owner dann völlig egal, auch wenn es meine besten Spieler sind, ist mir völlig egal. Natürlich, wenn Burrow, Chase und Higgins was sagen, höre ich natürlich schon noch zu mit einer Franchise, die jetzt nicht die beste Außendarstellung hat und deine drei Stars vielleicht nicht verärgern willst, weil Trey Hendrickson eh weg ist, das war auch so ein Debakel, da hätte man vielleicht auf der Führungsebene schon was machen können. Zach Taylor hätte man auch austauschen können, aber ich bin null überrascht, dass die Bengals einfach im selben Trott weitermachen und auch nächstes Jahr werden wir wieder sagen, Burrow war 5 Spiele raus oder irgendjemand war verletzt, weil Higgins eine Concussion wieder hat und sagen, ja komm Zach Taylor, aber nächstes Jahr wieder. Die sind selber schuld. Ja, Steichen kann ich dann irgendwo nachvollziehen, weil der Start halt gut war und sich halt dann Daniel Jones verletzt hat. Und Ballard, der bekommt dann nochmal die Chance, vielleicht zu sagen, du hattest jetzt diesen Sauce Gardner Trade und ein paar andere Sachen, die ja schon nicht so schlecht waren. Der Sauce Gardner Trade jetzt natürlich schlecht gealtert. Dass da vielleicht nochmal ein Jahr für beide ist und dann könnte es aber auch da eine Veränderung geben, weil die müssen natürlich schon in die Playoffs kommen. Aber ich glaube, dass die Ownerin, Mrs. Ursi, die hat, glaube ich, jetzt keinen nervösen Finger. Die überlegt sich sowas schon. Ja. Die ist jetzt keine, die einen Finger am Abzug hat. Also stelle ich sie mir nicht vor und so schätze ich sie nicht ein.
Ja, absolut. Dann haben wir noch, um das nochmal ins Bild zu bringen, nicht an diesem Black Monday entlassen, sondern auch während der Saison schon die Tennessee Titans als auch die New York Giants. Die sind natürlich auf Headcoach-Suche. Bei den Titans wird Mike McCoy dementsprechend nicht weitermachen. Gibt natürlich viele Kandidaten. Die brauchen wir jetzt aber, glaube ich, nicht alle aufzählen. Es gibt die spannendsten mit Vance Joseph, finde ich, Matt Nagy und Steve Spagnuolo, die jedes Jahr genannt werden und weitere. Also dann halt die entlassen worden sind.
Bei den Ravens. Eine spannende Outside-Personale fällt mir gerade ein. Brian Flores. Den fände ich spannend.
Oh ja. Ja, der ist auch
fällt natürlich wieder überall ein Kandidat. Ja. Genau. Der fällt mir jetzt gerade bei den Ravens, war jetzt mit Jesse Minter so eine, trotzdem irgendwie intern, auch wenn er von den Chargers kommt. Aber Brian Flores fände ich extrem spannend von draußen als Head Coach.
Fällt mir gerade so ein. Hätte was. Ja, guter Punkt. Also jetzt werden wir natürlich auch immer euch auf dem Laufenden halten, jede Woche bei unserem Podcast, wenn sich da was tut von den Gerüchten her oder dann auch was es zu vermelden gibt, so wie die Cowboys was vermeldet haben. Die schmeißen Defensive Coordinator Matt Eberflus raus. War irgendwo klar, nach dieser schwachen Saison, vor allen Dingen der Defense. Die Defense hat ihnen ja auch Spiele gekostet, obwohl die Offense überragend war. Auch wenn sie sich seit der Trade-Deadline, muss man ehrlicherweise auch sagen, verbessert hat, diese Defense. Man kann auch noch mal mehr rausholen. Er wollte ein bisschen Scheme anpassen. Er hat ein bisschen was verändern wollen. Gerade in den letzten Wochen hat dann nicht so geklappt, beziehungsweise es hat nicht für ihn persönlich geklappt. Es hat ihn nicht den Job gerettet, auch wenn diese Defense ein bisschen besser wirkte am Ende der Saison als noch in der in den ersten zwei Dritteln der Regular Season.
Hat sich angedeutet, wie bei den Lions, dass Offensive Coordinator John Morton entlassen wird. Das haben wir ja sehr spekulativ hingenommen. Schwieriger Start als Nachfolger von Ben Johnson. Während der Saison Play Calling weggenommen. Da war, glaube ich, eigentlich schon klar, dass nach der Saison Feierabend ist. Enge Connection mit Dan Campbell hat jetzt auch nicht mehr ausgereicht. Die Entlassung verstehe ich auch. Man muss aber sagen, unter Dan Campbell fand ich es jetzt auch nicht viel besser, die Offense. Da muss man sich, glaube ich, grundlegend fragen, wer da die richtige Aktie dann ist, wie man das ausrichtet, weil einen Ben Johnson 2.0 wird es halt nicht geben. Nee. Das haben sie vielleicht ein bisschen, nein, naiv war es nicht, um Gottes Willen, aber vielleicht ein bisschen zu sehr darauf gehofft, dass es einfach so weitergeht. Und das war es halt nicht.
Ja, absolut. Und dann haben wir noch die Commanders, die sich von Offensive Coordinator Cliff Kingsbury trennen, der gerne wieder Headcoach werden möchte. Das ist auch mit ein Grund, warum er da nicht mehr ist, als auch Defensive Coordinator Joe Witt Jr. Da muss man natürlich sagen, die Commanders verletzungsgebeutelt, eine ganz komische Saison. Am Ende will man sich einfach neu aufstellen, der Headcoach bleibt. Und dann wird man mal sehen. Ich finde Cliff Kingsbury der drittspannendste Name eigentlich in diesem ganzen Karussell, der jetzt frei ist. Ne? Also natürlich auch Namen, die jetzt noch Vertrag haben, die nicht gefeuert wurden, wie ein Vance Joseph zum Beispiel von den Broncos, den wir vorhin kurz genannt haben. Aber von denen, die aktuell frei wären, mit Harbaugh, Stefanski und dann Cliff Kingsbury, sind für mich in der Reihenfolge die drei spannendsten Namen auf dem Trainermarkt.
Ja, Kingsbury und Quinn waren nicht mehr so auf einer Wellenlänge, auch auf die Ausrichtung die nächsten Jahre hin. Ehrlich gesagt, Kingsbury, wenn er sich letztes Jahr so entschieden hätte, dass er einen neuen Weg geht, glaube ich, wäre es einfacher gewesen, Headcoach zu werden dieses Jahr. Ich bin nach gespannt. Erfolg, es gibt natürlich ein paar Vacations, aber Vacancies, wie sagt man da? Vacation ist was anderes. Es gibt Vacations, aber Vacation ist was anderes in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob er, spannender Name, ja, aber ich glaube, dass es nach dem letzten Jahr einfacher gewesen wäre, einen Headcoach-Job abzustauben.
Man muss sich trauen, auf eins lege ich mich fest, bei den Cardinals wird er nicht mehr landen.
Okay, das stimmt, ein Team können wir auf jeden Fall mal rausnehmen. Das ist richtig, ja, guter Punkt.
Und dann haben wir noch eine News, die den Spieler betrifft, was schön ist eigentlich, viele werden entlassen, er darf aber bleiben, der Offensive Tackle Charles Cross bei den Seattle Seahawks hat verlängert, 4 Jahre, 104,4 Millionen, macht 26,1 Millionen Gehalt pro Jahr, das ist hier der größte Nicht-Quarterback-Vertrag in der Seahawks-Geschichte, deswegen für uns unbedingt erwähnenswert, eine schöne Meldung vor ihrem vor der Bye-Week und ihrem Playoff-Spiel dann nächste Woche.
Genau, vielleicht kann er jetzt ein bisschen fitter werden mit dem fetten Scheck unterm Kopfkissen, dass sich's besser schläft, dass er sich besser ausruhen kann. Ja, ist hilft ihnen weiter auf lange Sicht definitiv. Dafür hat er dann auch gut genug gespielt.
So ist es. Und dann sind wir mit den Neuigkeiten durch und reiten jetzt los. Unser Wildcard-Rodeo mit 5 Experten, 6 Spiele und ich und Christoph Stadler sind auch dabei.
Und wir fangen an. Mit wem fangen wir an? Ah ja, mit Vanja Müller fangen wir an. Dann beginnen wir mit Wildcard-Spiel Nummer 1. Wie angekündigt, die LA Rams bei den Carolina Panthers expertiert dann am Samstag 22.30 Uhr mit Vanja Müller. Vanja, hallo, und ich drücke gleich mal den Button. Ab jetzt laufen 10 Minuten. Jetzt zählt's. Vanja, was sind die zentralen Punkte bei dem Matchup? Vielleicht in dem Fall mal eine Frage an dich. Gibt's irgendeinen Hoffnungsschimmer für die Carolina Panthers? Oder können wir die Preview zumachen?
Ja, ich zumachen auf gar keinen Fall. Playoffs sind eine neue Saison, 0-0, wie Canales auch schon gesagt hat. Und alle fangen von vorne an. Also zumachen, glaube ich, sollte man hier noch gar nichts. Und wenn man ein paar Wochen zurückblickt, dann haben wir gesehen, dass die Panthers das auch schon können, die Rams schlagen. Und ich glaube, daran werden sich auch eine Menge Leute so ein bisschen anlehnen, was da passiert ist in diesem Spiel. Und ich glaube, das gibt auch so ein bisschen die Keys zur Victory schon so ein bisschen vor. Denn eigentlich sind natürlich die Rams hier klarer Favorit in diesem Spiel.
Man muss das nochmal vielleicht zusammenfassen für alle. Das waren 31-28 mit einem Game-Winning-Drive der Carolina Panthers, auch in einem Heimspiel der Panthers. Und es war das erste Mal, wo die Rams-Offense, glaube ich, wandern, nicht so gut aussah. Es gab 2 Interceptions von Stafford, es gab ein Fumble, was dann zu einem entscheidenden Drive eben führte, dazu auch ein Pick-Six. Meine Frage ist da, bevor wir dann in diese Thematik reingehen, haben die Rams daraus gelernt oder können die Panthers sowas nochmal gewuppt bekommen? Weil das ist für mich diese Storyline dieses Aufeinandertreffens eigentlich. Was nimmt man aus diesem ersten Spiel mit?
Ja, ich glaube, vor allem werden die Rams die Panthers nicht nochmal unterschätzen. Nicht, dass sie vielleicht damals unterschätzt haben, aber ich glaube, die sind heiß auf die Revanche in diesem Spiel. Jetzt natürlich nicht so eine Niederlage nochmal hinzunehmen. Jetzt geht es natürlich um noch viel mehr als im letzten Spiel. Die Rams Offense hat eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen, aber sie haben halt 2-mal in der Hälfte der Panthers den Ball abgegeben und somit selber auch Punkte liegen lassen. Und trotz dieser -3 Turnovers oder von dieser Turnover Ratio, die ich zumindest mir auch ganz intensiv betrachte, trotzdem halt ein knappes Spiel draus gemacht. Also ich glaube schon, dass die Rams eigentlich immer schon noch die bessere Mannschaft waren, aber es waren halt kritische Fehler, die vor allem Stafford unterlaufen sind, die dieses Spiel dann nochmal gedreht haben. Und für mich ist es auch genau das, was die Panthers wieder machen müssen. Sie müssen versuchen, Stafford vom Platz zu halten, also ihr eigenes Laufspiel etablieren, die Uhr am Laufen halten und Turnovers forcieren, um halt extra Possessions zu bekommen und dann vor allem halt auch in wichtigen Situationen ein Deep Passing Game aufbauen, Big Plays kreieren, mit denen sie selber scoren. Ich glaube, das wird der einzige Weg sein, in dem die Panthers hier eine realistische Chance haben, auch das Spiel zu Hause zu gewinnen.
Weil da würde ich dir widersprechen, Flo. Ich fand die offensive Leistung eigentlich gut. Die hatten 380 Total Yards. Das waren halt zu viele Fehler. Also du hast gesagt, die Interception in der Red Zone, es war so ein getippter Pass. Pass auf Puka Nacua, der zum Pick 6 wurde. Wenn wir das rausrechnen, schaut es wieder anders aus. Du sprichst das Laufspiel an, Vanja. 19 Rushing Yards wie letzte Woche gegen die Bucks werden dann vermutlich nicht ausreichen für Carolina. Fragezeichen.
Definitiv nicht. Also die beiden Wochen jetzt danach waren ja auch nicht unbedingt optimal für die Panthers, aber in dem Spiel haben sie einfach das, was sie mochten, umgesetzt oder was sie machen mussten, umgesetzt. Und das wird jetzt auch wieder der Fall sein. Sie werden heiß sein. Sie haben, ich sag mal, nicht auf dem leichtesten Weg die Playoffs geschafft und wollen dementsprechend jetzt auch nochmal beweisen, dass sie berechtigt in den Playoffs sind und müssen das über das Laufspiel, über smartes die Passing Game von Young in der Offensive zumindest kreieren und defensiv auf jeden Fall Turnovers forcieren.
Also siehst du dann auch, wenn wir das hernehmen, Bryce Young hat ja da sein bestes Spiel, ehrlicherweise, rein von den Statistiken mit drei Passing-Touchdowns auch. Und das Laufspiel, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber beide, Dowdle und Hubbard, hatten ja so um die 80 Rushing Yards pro Kopf. Vielleicht der eine ein bisschen mehr, der andere weniger. Das heißt für mich, so wie ich das bei dir raushöre, aus Rams Defense-Sicht Bryce Young noch mehr unter Druck setzen, als sie es in diesem Spiel getan haben. Denn ich bin da auch bei dir. Wenn Bryce Young ein bisschen tiefer gehen muss, dann könnte es eben den Rams, finde ich, in die Karten spielen mit dieser brutalen Front, die sie in der Defensive Line haben.
Ganz, ganz klar. Also sie müssen im Prinzip die Panthers dazu zwingen, dass Bryce Young die Last auf den Schultern trägt. Das Laufspiel stoppen, sie in lange Downs zwingen, sodass Young wirklich auch nicht nur sein Short-Passing-Game hat, sondern auch, ich sag mal, das Intermediate- bis Deep-Passing-Game regelmäßig nutzen muss. Und dann gewinnen sie defensiv aus meiner Sicht auch die Oberhand.
Ich habe mir mal das war ja schon auffällig in den letzten Wochen, diese Big Plays von Bryce Young, auch das Deep Ball Game. In den letzten 7 Spielen seit, was ist dann, Woche 14 müsste sein? 14, 15, 16, 17?
13 18, war das aufeinandertreffen.
Oder irgendwie sowas. Rams, auf jeden Fall in den letzten Spielen, da hat er 12 von 19 Pässen über 20 Yards angebracht, also Completion Percentage von 63%. In den ersten Spielen davor war es 36%. 372 Yards, davor waren es 215, also auch eine krasse Steigerung, 6 Touchdown-Pässe, kein Interception, davor waren es 2 Touchdown-Pässe, 2 Interceptions. Also diese Big Plays, er trifft sie besser. Ich will nicht behaupten, dass Bryce Young der bessere Quarterback ist, überhaupt nicht in einem Matchup, aber wenn er die tiefen Dinger trifft auf McMillan, ist das so eine Chance, wenn der ein, zwei Big Plays wieder hat, dass selbst die Rams mit dieser potenten Offense Probleme bekommen könnten? Ich sehe es nicht, aber einfach mal die Frage gestellt.
Ich glaube, also klar, diese Big Plays sind gefährlich und die brauchen sie, aber sie werden nicht in der Lage sein, diese Big Plays umzusetzen, wenn sie gezwungen sind, regelmäßig tief zu werfen, weil sie hinten liegen, weil sie das Laufspiel nicht haben. Und ich glaube, das macht nachher den Unterschied. Wenn sie das Laufspiel etablieren können und dann smart über Play-Action oder auch andere Varianten des Deep Passing Games halt nutzen können und Young diese Stärke nach wie vor beweist und das Spiel vor allem auch knapp halten, glaube ich, können sie es gewinnen. Young, ich habe es, glaube ich, irgendwo nochmal gelesen, hat auch einfach ein super Record, ist der Quarterback, der in seinen unter 25 die meisten knappen Spiele zum Ende hin noch gewonnen hat und das spricht halt auch für ihn, seine Erfahrung in diesem Bereich. Also er ist keiner, der irgendwie unter Druck zerbricht, sondern dann trotzdem seine Leistung bringen kann, so durchwachsen natürlich seine Leistung in der NFL bis jetzt auch gewesen ist.
Er ist halt nicht konstant, das ist das Problem. Du kannst halt nicht fix damit rechnen,
Achterbahn,
das ist das Problem, ja.
Ja, das ist wohl klar. Und vor allen Dingen haben sie ja auch in Spielen, um vielleicht den Schwenk auch in die andere Richtung zu machen, unter anderem gegen die Seattle Seahawks, ist noch gar nicht so lange her, trotzdem auch gut mitgehalten gegen diese Offense, also gegen JSN, Sam Darnold, diese Connection. Da kommt jetzt natürlich dann für die Panthers Defense dementsprechend dann was anderes drauf zu, wenn auch ein Devante Adams wieder dabei ist. Christoph hat es angesprochen, der hatte in dem Spiel auch wie immer eigentlich Short-Yardage-Touchdowns. Das heißt, die Red Zone-Gefahr ist sehr, sehr hoch. Sind das zu viele Waffen für dich aus Carolina Panthers Sicht, um diese Offense dementsprechend auch vom Feld zu halten? Nochmal, sie haben es auch gegen die Seattle Seahawks in einem längeren Zeitraum dieses Spiels geschafft, so eine gute funktionierende Offense, wie die Seattle Seahawks in dem Moment waren, auch mal in Anführungsstrichen kleiner zu halten. Geht das aus Panthers Sicht mit dieser wuchtigen Offense rund um Stafford und Co.?
Ich glaube, es geht, wenn sie halt in der Lage sind, Stafford so oft wie möglich vom Platz zu halten, weil sie selber den Ball in eigener Hand haben. Die Offense-Line soll wieder gesünder werden jetzt. Das spricht auch nochmal für das Laufspiel der Panthers. Aber um auf die defensive Seite der Panthers zu kommen, ich glaube, über ein gesamtes Spiel hinweg wird es schwer, natürlich Stafford und vor allem auch Davante Adams, der zurückkommt, unter Kontrolle haben, Nacur, die meisten Receptions dieses Jahr in der Liga. Also das sind einfach zu viele Waffen. Die Titans sind, glaube ich, alle wieder on board, auch wenn sie noch angeschlagen sind bei den Rams. Also das wird, also da bin ich mir sicher, die Rams werden ihre Punkte machen. Nur über Turnovers wird das Ganze für die Panthers dann funktionieren. Und da ist das Secondary einfach astrein, was die Panthers haben mit Jackson. Ich glaube, da wird es daran liegen, halt Stafford unter Druck zu setzen, ihn halt in diese vielleicht nicht so optimalen Würfe zu zwingen. Und das sollte öfter gut gehen, als es schief geht, sage ich mal. Und dann haben sie da eine Chance. Aber es spricht aus meiner Sicht, was ich vorhin schon gesagt hätte, eigentlich, wenn das Spiel normal verläuft, eher alles für die Rams.
Im ersten Saisonduell war Stafford bei 13% seiner Dropbacks unter Druck. Das ist der niedrigste Wert von Stafford und der 8. niedrigste Wert überhaupt in der Liga in einem Spiel. Also er hat einfach selber die Fehler halt gemacht. Das ist das, was rausgestochen ist aus diesem Matchup, was die Panthers dann ja gewonnen haben, ob verdient oder unverdient, ist eigentlich völlig egal. Du hast das Spiel gewonnen. Dementsprechend ein zweites Mal so ein Tag von Stafford mit der Playoff-Erfahrung. Stafford in den letzten 2 Playoff-Jahren, wenn er eine clean Pocket gehabt hat, keine Interception geworfen. Also wenn es normal, wenn die Big Games kommen und das war halt Woche, was ist 13, war es halt nicht. Ich stelle es mir schwer vor, dass er wieder solche Fehler macht.
Ja, also du sprichst die Pocket an. Zum einen, glaube ich, sind die Statistiken auch darauf basiert, dass Stafford einfach so gut ist, den Ball auch schnell loszuwerden. Also er
das
hat
stimmt,
ihn nicht lange in seiner Hand, er ist super im Quick-Passing-Game. Im Gegensatz dazu ist der Pass-Rush der Panthers eher durchwachsen. Und daher, glaube ich, wie gesagt, wird es schwer. Sie müssen es mit dem Secondary in der Defense leisten. Mhm. Und da einfach wirklich eng decken, Turnover forcieren, versuchen Stafford ja, vielleicht auch ein bisschen zu verwirren. Leichter gesagt als getan. Er spielt einfach eine MVP-Saison gerade. Und aber ich bin gespannt. Also ich würde auf keinen Fall die Panthers abschreiben. Sie sind mindestens genauso heiß wie die Rams sind auf die Revanche und wollen natürlich beweisen, dass sie berechtigt in den Playoffs sind. Denn wie gesagt, es war dieses Hin und Her mit den Buccaneers am letzten Spieltag. Wer gewinnt, die Saints oder Atlanta? War halt auch nicht so klar, dass sie es nur wirklich schaffen würden.
Ja. Also ich bin da wirklich auch sehr gespannt. Die Kollegen in den USA geben, glaube ich, eine Range von 10,5 Punkten, dass die Rams da deutlich Favorit sind. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Gefühl, dass es auf jeden Fall auch ein engeres Spiel wird. Aber um das nochmal abzuholen, diese wuchtige Offense von den Rams, die in den Wochen 16, 17 am Ende des Tages auch mal ein bisschen gestottert hat, das hatte Sean McVay selbst ja auch angesprochen, wenn die Normalform hat, dann haben wir auch immer noch einen Kyren Williams und einen Blake Corum übers Laufspiel. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Also da kommt einiges für die Secondary drauf zu, die sich, und das möchte ich an der Stelle sagen, deswegen glaube ich, es wird ein bisschen enger, die Defense als Gesamtunit der Panthers hat sich im Verlauf der Saison immer so ein kleines Stückchen weiterhin verbessert, auch wenn sie nach wie vor statistisch immer noch ja nur Durchschnitt bis unteres Drittel sind. Ne? Also das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
Also wir haben Adams, wir haben Nakua, wir haben die Titans, die spielen ja viel 13 Personal, ja. Wobei das die Panthers gut verteidigen. Und du hast Laufspiel gerade angesprochen. In Woche 13 hatten die Rams eine Rushing Success Rate von knapp 67%. Nur 3 Teams in der ganzen Saison einen besseren Wert. Also es ist unfassbar, dass die Rams das Spiel verloren haben. Es ist wirklich beeindruckend eigentlich.
Ja, aber ich glaube, was du gerade gesagt hast, Flo, auch die Panthers sind halt stark geworden. Ich glaube, sie sind 2-6 angefangen am Anfang der Saison und haben jetzt halt noch geschafft, in die Playoffs zu schaffen. Das sollte man halt auch nicht unterschätzen. Sie standen schon mit dem Rücken der Wand. Canales hat es auch, glaube ich, diese Woche wieder gesagt. Eigentlich war jedes Spiel ein Playoff-Spiel für die Panthers. Ja, das heißt, sie sind vielleicht auch ein bisschen eher schon daran gewohnt, in dieser Situation zu stehen mit dem Rücken an die Wand, wobei die Rams halt eine riesen Saison hinlegen, ne? Was sie auch halt als zum Favoriten macht in diesem Spiel, aber dann vielleicht auch die Frage ist, wie sehr sie mit so einem knappen Spielen und vielleicht überraschten Situationen umgehen.
So, mein Handy hat nicht geklingelt, 10 Minuten sind aber vorbei. Ich weiß nicht, warum es nicht geklingelt
hat. Ich hab's mir schon gedacht, ich hatte schon im Gefühl, ja.
Ja, ja, okay. Das waren die ersten 10 Minuten. Ich glaube trotzdem, dass die Rams das deutlich gewinnen. Ich sag's, wie es ist.
Ja, da bin ich dabei.
Sind wir, glaube ich, alle auf dem gleichen Dampfer unterwegs. Aber Carolina Heimspiel, you never know.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Wildcard Game Nummer 2, gemeinsam mit Arik Bredendieck, die Chicago Bears gegen die Green Bay Packers. On the clock ist nach wie vor Christoph Stadler, aber hallo Arik Bredendieck.
Ich drücke die Uhr, nur als. Jetzt ist sie gedrückt, hoffentlich mit Alarm.
Jetzt.
Arik, jetzt darfst du loslegen. Packers.
Grüß gegen euch beide.
Bears. Sonntag 2 Uhr. Legen wir los. Da will ich vielleicht schnell zum Personal was sagen. Bei den Packers, Zach Tom, Right Tackle soll zurückkommen. Denn Taven Wicks ist noch nicht raus aus dem Concussion-Protokoll. Malik Willis ist noch so ein Fragezeichen. Und bei den Bears vielleicht sogar wichtiger. Rom Odunze, der Wide Receiver, der soll wieder mit dabei sein. Und Slot-Corner Kyler Gordon. Den haben sie von IR zurückgeholt. Der könnte auch eine Option werden. Und Kyler Gordon finde ich tatsächlich schon einen spannenden Punkt. Aber weiß nicht, ob der bei euch auf der Liste mit dabei ist.
Wir können gerne mit Bears Defense gegen Packers Offense anfangen. Den einen Satz, den man dann noch sagen muss, ist Jordan Love wird aus dem Concussion-Protokoll wieder raus sein und dementsprechend auch spielen. Das sei ja noch dazu gesagt, logischerweise.
Davon können wir ausgehen. Ne? Odunze ist noch so ein bisschen, ich meine, da hat sich ja eigentlich nur Caleb Williams verlabert, so ein bisschen, ne?
Genau. Aber, das ist meine Quelle.
Aber eigentlich gehen wir alle davon aus, stillschweigend, dass er wohl spielen wird.
Das ist auch meine Quelle. Vielleicht, ja. Also Kyler Gordon finde ich tatsächlich spannend. Ihr bester Slot-Corner, der hat eigentlich nur 3 Spiele bisher gemacht in dieser Saison. In Woche 14 bei Matchup, da hat wieder mal dann CJ Gardner-Johnson eben diesen primären Slot-Receiver gespielt. Slot-Verteidiger. Und da wurde er von den Packers arg attackiert und böse auseinandergenommen. 8 von 9 Pässe sind angekommen für fast 100 Yards und einen Touchdown. Ist das mit Kyler Gordon dann besser? Fragezeichen. Oder wird das weiter von den Packers dann attackiert werden.
Ja, also, ich sag's mal so, es ist auf jeden Fall ein Upgrade. Ich befürchte nur, es wird die Passverteidigung der Chicago Bears nicht so nachhaltig verändern, dass man wirklich alle Löcher stopfen kann. Ich glaube, die bleiben weiterhin anfällig. Ich glaube, dass Love sehr viel und sehr früh tief gehen wird, um sie zu testen. Ich meine, das Spiel gegen die 49ers hat ja gezeigt, was man gegen Chicago machen muss, um eigentlich regelmäßig zu scoren. Und sind wir ehrlich, wenn sie nicht eine plus 22 hätten, wären sie gar nicht in den Playoffs.
Ja, das stimmt. Also man muss ja auch sagen, das ist das, was ich mich immer frage, blendet das alles so ein bisschen bei dieser Bears-Defense mit den Statistiken auch, mit diesen 22 Takeaways und so weiter und so fort. Aber ich bin da sehr, sehr gespannt, inwieweit diese Packers-Offense, um bei diesem Matchup zu bleiben, das Ganze so wieder ein bisschen spreaden kann.
Sind 33 Takeaways, ne?
33, ja.
Genau.
Achso, 22 Interceptions, ne? So ist es,
glaube ich. 22 plus.
Ja, also, okay. Ja.
33 Takeaways, 11 Giveaways, so. Und damit ja, plus 22.
Ja. Ja. Was so ich auf jeden Fall, ja, so ist es. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich da sehr gespannt bin, inwieweit diese Packers-Offense dann dementsprechend die Bears beschäftigen kann. Weil für mich ist das sehr, sehr interessant, wenn man das guckt. Sie kennen sich natürlich sehr, sehr gut. Die alteste Rivalität, all das brauchen wir euch nicht erzählen. Zum dritten Mal allerdings erst in den Playoffs. Und in dem letzten Spiel, als die Bears hinten raus das Ding ja noch gewuppt bekommen haben. Warum? Weil die Packers Fehler gemacht haben. Aber grundsätzlich hatte ich das Gefühl, dass sie das Spiel ja auch dominiert wäre vielleicht zu viel gesagt, aber kontrolliert haben. Auch vor allen Dingen durch 192 Rushing Yards auf 8 Spieler verteilt. Ja, da waren die beiden Quarterbacks dabei, Jordan Love und Malik Willis. Aber das finde ich sehr, sehr spannend zu sehen in diesem Matchup, wie die Bears dann damit umgehen, wenn man sich darauf vielleicht auch fokussieren muss, wenn man Josh Jacobs und vielleicht auch Emmanuel Wilson erneut gepusht bekommt aus Packers Sicht. Und dann bin ich genau bei dem Punkt, den Arik angesprochen hat. Diese Pass-Unit dann um Jordan Love, um dann auch mal tief zu gehen, um genau das zu nutzen, wenn die Bears auch mit der Secondary ein bisschen runterkommen, um das Feld vielleicht enger zu machen, vielleicht gegen den Lauf, um da dann zuzuschlagen. Deswegen ist bei mir immer die Frage im Kopf, blendet das alles bei dieser Bears-Defense, können die Allrounder genug sein, um dann auch mit einer Packers-Offense umzugehen, wenn die Packers-Offense, da wird mir Christoph recht geben, konstant ist und das dann eben dementsprechend mit weniger Fehlern bestreitet.
Also wir haben jetzt schon ein bisschen angesprochen, diese zwei Matchups, die es gab, Woche 14 und lass mich nachschauen, Woche 16. Woche 14 ging an die Packers, da waren sie alle mit dabei, Woche 16, da war Parsons schon nicht mehr mit dabei.
Ja.
Und Love musste eben ganz früh raus mit einer Concussion, deswegen tue ich mich wahnsinnig schwer mit den beiden Spielen. Woche 14, das kann man sich anschauen, das passt schon, auch wenn Parsons da noch dabei war. Woche 16 ist eigentlich nur die defensive Seite bei den Packers für mich spannend, weil Willis ist jetzt halt nicht mehr da, ein gutes Spiel gemacht hat, es wird halt Jordan Love sein und was können wir von dem erwarten und beziehungsweise der Pass Rush der Bears. Kann der irgendwas gegen Jordan Love machen? Ich glaube, nein.
Zumal man nicht vergessen darf, Jordan Love wird so ein bisschen angry spielen, denn er ist ja letztes Mal gegen die Chicago Bears so ziemlich cheap rausgeschottet worden. Ne? Darf man alles nicht vergessen. Das hat er nicht vergessen. Ja. Da gab es auch eine Strafe hinterher. Und ich glaube, sowas merken Quarterbacks sich. Und ich glaube, eins der Keys für Green Bay wird sein, ihn von alleine zu lassen. Man muss ihn von alleine lassen. Man muss Chicago beschäftigen in der Defense, weil ich glaube, andersrum wird Chicago Punkte machen. Das steht fest. Das heißt, die Packers müssen an dem Punkt mitschwimmen, denn Josh Jacobs, auch da bin ich relativ sicher, wird noch nicht bei 100% sein. Ja. Demzufolge nicht das Workhorse sein, was er normalerweise darstellt.
Das deutet sich an, dass Jacobs nicht der vielleicht große Faktor ist, wie man es eigentlich erwartet, wenn man einfach auf Depth Chart schaut und dann Josh Jacobs steht. Lauf hat halt wahrscheinlich, wie in Woche 14, ich nehme das Matchup wieder her, relativ häufig eine saubere Pocket und da war brutal gut in diesem ersten Matchup. Da hat er 204 Passing Yards gepasst, 3 Touchdown-Pässe. Gut, da war noch eine Interception mit dabei, war da am Ende auch egal. Und ich glaube, wenn der zu viel Zeit hat und da ist Jordan Love einfach gut, wird auch diese Ballhawk-Defense durchaus mal etwas problematischer werden, wenn sie halt da nicht zuschlagen mit Interceptions oder was auch immer.
Ja, zumal Jordan Love, also oder die Packers, sagen wir es mal so, ich habe beide Spiele mir nochmal angesehen. Aus meiner Sicht waren die Packers 6 von 8 Vierteln besser, ne?
Absolut.
Und da hat man alles nicht so ganz vergessen. Unbedingt, also Chicago hat schon ein Problem mit dieser Packers-Mannschaft, obwohl ich die Bears grundsätzlich für talentierter halte. Ich halte sie auch für ausgeglichener in vielen Mannschaftsteilen über die Offense. Da könnte ich Loblieder singen. Da ist meiner Meinung nach die Decke noch gar nicht erreicht. Die können noch viel, viel mehr mit diesem Head Coach, mit den Waffen, die sie da jetzt haben. Aber man hat Probleme mit den Packers. Und ich glaube, dass die Packers tatsächlich das Ding sehr, sehr eng gestalten werden. Für mich ist Chicago leichter Favorit. Das sich also, glaube ich, anders als die Buchmacher, wenn ich das richtig gerade auf dem Zettel habe. Aber das wird ein ganz, ganz enges Ding.
Ja, die Leute sagen ja natürlich auch, dass es ist in Chicago. Es ist nach langer Zeit mal wieder eine Erfolgsgeschichte von den Bears. Viele sagen auch, die Packers beenden diese Cinderella-Story so ein bisschen mit Caleb Williams und Ben Johnson. Du sprichst es an. Auf der anderen Seite, mein Gefühl ist halt da, dass diese Bears-Offense irgendwie gar nicht so stark gesehen ist, wie sie eigentlich ist. Für mich wirkt die so, als wäre die sehr, sehr konstant. Wir haben Caleb Williams, der eine unfassbar und, glaube ich, auch die schwächste Completion-Percentage aller Quarterbacks hat, obwohl er ja trotzdem diesen Ball bewegt. Chicago Bears Passing Franchise-Record jetzt geknackt. Du hast ein Laufspiel, das konstant ist, und da nehme ich, und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Fehler meinerseits, aber immer und immer wieder das Spiel gegen die Eagles her. Das ist einfach brutal gut mit diesem Duo, mit Monongai und Swift, wie die über die Mitte attackieren, wie die über die Außen attackieren. Und wenn es mal nicht klappt, wenn sie nicht beim ersten Down für 5 oder 6 Yards laufen, sondern nur für 1 oder 2, dann kommt Caleb Williams und schmeißt die Dinger eben auch mal tief, und die kommen an, wie zum Beispiel auch gegen die San Francisco 49ers. Und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn du das auf den Platz bekommst gegen die Packers, und natürlich fehlt Micah Parsons.
Du wirst auf den Platz bekommen, oder?
Ja. Also, das ist halt die Frage, die sich stellt, ja.
Nee, aber warum soll sie es nicht hinbekommen? Weil diese Packers-Defense, also ich habe jetzt Woche 18 mal ausgeklammert, weil...
Ja, da das sollte man grundsätzlich immer, ja, tatsächlich.
Aber in Woche 16 und Woche 17, ich weiß, es ist eine kleine Stichprobe. Die Packers haben die 5 meisten Punkte zugelassen, die 5 meisten Total Yards und die meisten Rushing Yards. Mhm. Da reibt sich doch Ben Johnson jetzt gerade daheim schon die Hände und weiß, Mr. Swift, have a nice day. Also, wie sollen sie den stoppen? Darauf basiert ja, die Ben Johnson-Identität.
Und das ist ja nur eine Phase des Spiels. Eben. Wenn das funktioniert wird und das etabliert wird, du hast eine sehr, sehr gute O-Line, da ist in der Offseason überragend gearbeitet worden, diese Unit ist extrem verstärkt worden. Und wenn das Laufspiel dann funktioniert mit diesem Two-Headed Monster, mit Monongai und Swift, was ja wunderbar funktioniert hat über den Verlauf der Saison, das darf man nur nicht zu früh abandonen, also man muss beim Laufspiel schon bleiben.
Ja.
Aber dann, wenn das dann gestoppt wird vom Gegner, also wenn sie dann wirklich die Box vollstellen, um das Laufspiel zu stoppen, dann geht's auf Burden, der immer besser wird. Dann geht's auf Odunsee, der wieder fit ist. Und dann hat man noch DJ Moore. Und dann hat man noch einen Tight End, der momentan aus dem Quark kommt und zweite Hälfte der Saison richtig gut gespielt hat mit Loveland. Also ich habe so ein bisschen Angst um die Packers, wenn die Chicago Bears Offense tatsächlich so richtig mal ins Rollen kommt. Und mein Bauchgefühl sagt mir, in der Wildcard-Runde wird es soweit sein. Weil Ben Johnson, Christoph hat es gerade gesagt, der leckt sich alle Finger. Der wird sich sowas von austoben da, das ist Wahnsinn.
Ja, von vor den allen Top 4 Spielen, ganz kurz, Flo, untermaut es nochmal, von den Top 4 Spielen nach Success Rate, Rushing Rate, Success Rate, egal, waren 2 gegen die Packers. Also 2 der 4 besten Spiele waren die gegen die Packers. Also warum sollte der das nicht wieder so hinbekommen? Und bei einem war Parsons noch dabei.
Ja. Ich wollte nur das unterstreichen, dass ich glaube, und das ist ein Faktor, den ich ja immer gerne mitnehme, auch aus rein raus aus der Statistik, Heimspiel Chicago, Opening Drive Touchdown, schneller Start für die Bears, mit einer Offense, die eben auch gescriptet immer sehr, sehr gut funktioniert bei Ben Johnson, haben wir oft schon gesehen. Also wenn sie sich da was scripten und die Finger lecken, wie er so schön sagt, dann können sie den Packers recht früh wehtun. Wenn die Bears einen schnellen Start hinbekommen mit der Offense, wird es für die Packers, glaube ich, auch tricky gegen diese Bears Defense, wenn man dann immer wieder aufholen muss, in Anführungsstrichen. Das ist ein wichtiger Faktor, den Alec auch angesprochen hat, meiner Meinung nach.
Ja, wobei Williams ja aus meiner Sicht so ein bisschen so ein Slow-Starter ist. Ne? Also das vierte Viertel ist ja immer überragend und man fragt sich schon so ein bisschen, warum kriegt der DPS in der ersten Halbzeit nicht auf die Straße oder auf den Rasen, besser gesagt. Also wenn die Chicago Bears es schaffen, jetzt auch noch schnell zu starten, ja, so richtig gute erste Halbzeit hinzulegen, wie gesagt, dann bleibe ich dabei, dann sind sie für mich der Favorit. Bei Love ist auch ein bisschen abzuwarten, wie viel Rost hat er auch nach den 2 Wochen, die er nicht gespielt hat, ne? Bleibt abzuwarten, wie gesagt, auf jeden Fall eine spannende Partie. Chicago, für mich, leichter Favorit.
Oh, das war jetzt fast in Time als der Timer. Also ich habe zumindest gehört, ich wurde leicht erschreckt. Ich hoffe, ihr habt ihn auch gehört. Aber ich höre raus, Highscoring-Game bietet sich eigentlich an, oder?
Würde ich nehmen, auf jeden Fall.
Ja, ich würde dagegen nicht wetten.
Okay. Perfekt.
Ich glaube schon, dass es Highscoring wird, ja. Es wird ein Shootout aus meiner Sicht. Wird natürlich sowieso wieder anders kommen, weil unsere Predictions sind ja ganz gerne auch mal off, aber auf dem Papier wird es ein Shootout.
Wir machen weiter und jetzt ist Nadine Nurassid on the clock. Oh, da kommt gleich Pressure. Ich drücke natürlich die Uhr, sage aber erst noch die Partie. Die Buffalo Bills bei den Jacksonville Jaguars. Hallo Nadine und natürlich die große Frage. Erstmal geiles Matchup und auf was wird's ankommen? Bei den Jaguars habe ich gelesen oder zumindest die mir die Frage stellt, Patrick McCurry, der Right Guard, kommt der wieder zurück? Wäre wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, aber jetzt gehört die Bühne dir. Erstmal,
ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich, euch zu sehen, aber ich freue mich auch sehr, dass ich dieses Spiel im Besonderen kommentieren darf, weil es ist auf jeden Fall ein heißes Matchup und die Jaguars kommen aus einer 8-Game-Winning-Streak. Da kann man dann schon mal mit viel Selbstvertrauen in so eine Wildcard-Runde gehen. Und ja, natürlich, Offense-Line ist immer ein Thema, Guards ist ein Thema, aber die große Frage ist ja sowieso, Offensive Line, Gesundheit hin oder her, sind sie in der Lage, den Ball zu laufen? Und ich glaube, das Laufspiel könnte dieses Game tatsächlich entscheiden, weil sie spielen nun mal gegen eine der schlechtesten Run-Defenses. Und die Frage ist, wer kann das Spiel kontrollieren? Können die Bills das Spiel übers Run-Game kontrollieren? Können die Jaguars das Spiel übers Run-Game kontrollieren? Das ist eine schlechte Lauf-Defense der Buffalo Bills. Deswegen müssen die Jaguars ihr Laufspiel ins Laufen bekommen. Aber andersrum ist es so, die Bills wissen schon auch, den Ball zu laufen, wohingegen die Jaguars wenigstens in der Lage sind, ein Laufspiel zu verteidigen.
Ja, das ist das genau. Also das finde ich ist interessant, weil es treffen so Stärke auf Schwäche und umgekehrt auch wieder. Ne? Also wenn wir bei diesem Szenario Jags Offense gegen diese Defense bleiben, ich rechne jetzt nicht damit, dass Jaguars Jesus Trevor Lawrence da wieder 5 Passing-Touchdowns rausschraubt. Weil diese Passing Defense der Buffalo Bills eben die beste der Liga ist. Auf der anderen Seite sind sie gegen den Lauf schwach und ich bin da wirklich gespannt, inwieweit, denn Christoph erinnert sich vielleicht, das ist ja so mein Thema bei den Bills eigentlich seit 5 Wochen, sie nehmen jetzt seit 8 Wochen, die letzten 8 Wochen in Regular Season, immer den Nummer 1 Receiver, so gut wie es geht, aus dem Spiel, der ist gar nicht existent. Die Frage ist nur, wer ist eigentlich die Nummer 1 bei den Jacksonville Jaguars? Also wer kann dann da
Jacoby Myers.
Aktuell ja, kann
Brian Thomas Kobe Myers.
Ja, gut. Parker Washington.
Ja,
ja, jetzt schmeißen wir mit den Namen schon um uns.
Nummer 1 ist aber frech, aber es zeigt ja, ja schon, die dass Lawrence Wochen. Optionen hat. Das ist ja das Gute.
Das will ich damit sagen, ja. Nadine, gerne du?
Ja, und um das geht's natürlich auch. Das sind zwei überragende Passing Defenses tatsächlich. Also wir haben es mit super Passing Defenses auf beiden Seiten zu tun. Und das ist tatsächlich eine Ähnlichkeit, die sie beide haben. Es sind beides Defenses, die eigentlich nicht super aggressiv sind, nicht viel blitzen, dafür sorgen, dass alles vor ihnen geschieht, dass sie nichts Explosives zulassen. Und was glaube ich daran auch so das Spannende ist, wir haben die Buffalo Bills Pass Defense und die Buffalo Bills Secondary, die gegen Trevor Lawrence spielt, der natürlich hot ist. Also der macht jetzt einen super Job, aber er kann nicht, wie Josh Allen, einfach mal sein Superman-Cape anziehen und das Ding alleine machen. Das ist nicht wirklich das Spiel von Trevor Lawrence. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Josh Allen, der auf und ab und überragende Passing-Touchdowns, Rush-Touchdowns und dann wieder Interceptions gezeigt hat. Der kann aber sich einfach mal das Superman-Cape umschnallen und das Ding auch alleine machen. Und das ist natürlich die große Qualität von Josh Allen. Und weil wir von Superman sprechen, sein Kryptonit ist ja eh nicht mehr in den Playoffs. Deswegen hat das jetzt mit Trevor Lawrence zu tun, denn sein Kryptonit, Patrick Mahomes,
neue Kryptonit.
Die Chiefs sind nicht mehr da. Wer weiß, vielleicht ist das neue Kryptonit, aber zumindest ist es nicht die Storyline, wenn man in dieses Spiel geht sozusagen.
Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zur Lauf-Offense von den Jaguars. Das ist ja eins der Schlüssel, weil wir, glaube ich, immer sagen, wenn die Bills Defensive da ist, schauen wir erstmal drauf, kann die der Gegner zu Ende laufen. Kann das Travis Etienne, dem hat ein bisschen die Effizienz gefehlt in den letzten 7 Spielen, die haben noch nachgeschaut, 3,2 Yards per Attempt, da ist er die Nummer 83 der NFL. Das wird nicht ausreichen, oder? Selbst gegen diese Bills. Dafür sind sie dann eben auf der höchsten Ebene und sie können halt Playoffs, also sie kennen das und können es auch, sich vielleicht ein bisschen mehr überlegen, weil 3,2 Yards per Attempt, das reicht nicht.
Nee, das reicht nicht und ist natürlich auch absolut nicht vergleichbar mit dem, was die Bills auf ihrer Seite so zu bieten haben mit James Cook. Und er, vor allen Dingen ist Travis Etienne, hat jetzt auch Bälle gefangen, aber eigentlich ist er auch nicht so ein All-Purpose-Back, der alles kann, der den Ball laufen kann, der ihn fangen kann. Wir haben gerade mehrere Namen hier gesagt, wer potenziell der Nummer 1 Receiver sein könnte. Also ich finde schon, dass in dieser Offense natürlich nicht alle Spieler per se Playoff-Kaliber sind, die wir da sehen werden. Ob das die Wide Receiver sind, ob wir jetzt von Parker Washington, Jacoby Myers, Brian Thomas, wem auch immer sprechen, oder Travis Etienne. Und die Physis wird in diesem Spiel nochmal eine andere sein. Ich weiß, wir sagen es immer, Playoffs ist alles anders, aber es ist one and done. Und diese Physicality und wie hart man tatsächlich Football spielt, ändert sich wirklich in den Playoffs. Und deswegen finde ich das einen guten Punkt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Travis Etienne jetzt auf einmal viel mehr reißen kann, ist unwahrscheinlich. Und deswegen kommt es wieder dazu, dass das Laufspiel wahrscheinlich der wichtigste Punkt ist, der etabliert werden muss auf beiden Seiten der Offense.
Ich freue mich da wirklich sehr drauf, weil das ist das, was heraussticht, das, was irgendwie auch logisch klingt, auch wenn die Bills Lauf-Defense in den letzten Wochen ein bisschen besser wurde, zumindest statistisch, als sie noch, sage ich jetzt mal, Woche 13, 14 auf jeden Fall war. Das muss man schon noch im Hinterkopf behalten, auch wenn es gegen die Eagles schlechtes Wetterspiel war und so weiter, aber trotzdem ein bisschen besser sind sie da geworden. Ich freue mich da allerdings sehr drauf, Trevor Lawrence zu beobachten, inwieweit der eben diese Variabilität dann eben gegen diese Bills-Defense testet, wo Liam Cohen selbst sagt, dass diese Bills-Defense der erste richtige große Test werden wird in diesem Spiel. Aber wenn wir auf die andere Seite gucken, Nadine, du hast Josh Allen schon ein bisschen angesprochen und Christoph auch. Ich bin der Meinung, so die Bills im Speziellen müssen mit Josh Allen ein bisschen tiefer gehen. Also ich glaube, dass nur James Cook sie genau eben deshalb nicht retten wird, weil die Jaguars Lauf-Defense nur 85 Yards pro Spiel zulassen. Dazu ist Coleman ein Thema die ganze Saison, der wird wahrscheinlich eh nicht mehr dabei sein. Diese Kincaid-Connection, seit er diese Verletzung hatte, ist auch schwächer geworden. Und Khalil Shakir, das weiß Christoph, das ist mein Dorn im Auge, diese Offense, ist einfach leicht auszurechnen, ehrlicherweise. Und da ist mir die Jaguars-Defense auch da zu gut und zu variabel aufgestellt. Ich glaube, die Bills werden echt Probleme bekommen.
Ich hoffe auf Dalton Kincaid, wenn ich ehrlich bin. Ist es so ein Dalton Kincaid-Spiel? Kann es so ein sein? Also nur... Also die Quarterbacks, wenn sie gegen die Bengals spielen, werfen häufiger auf den Tight End als gegen die Jaguars. Also da ist durchaus was im Bereich des Möglichen. Natürlich schießt einem dann Dalton Kincaid in den Kopf. Der war aber viel verletzt. Seit Woche 14 wieder mit dabei. Ja, so lala. Aber könnte das Comeback-Spiel werden von Dalton Kincaid?
Ja, gerade so Defenses, die ja nicht so aggressiv spielen und deswegen versuchen, alles vor sich zu halten, haben natürlich dann weichere oder sind anfälliger in den kurzen Zonen, in den Intermediate-Zonen. Und das sind ganz grundsätzlich typische Tight-End-Spiele dann auch. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Option. Und Khalil Shakir, ja, der hat sich tatsächlich zum Nummer-1-Receiver entwickelt. Deutlich mehr Yards als alle anderen Receiver. Und jetzt reden wir von einem Nummer-1-Receiver bei einer Bills-Offense, die eigentlich nie einen Nummer-1-Receiver hatte. Aber es hat sich jetzt doch irgendwie so entwickelt. Und danach haben wir schon Keon Coleman und alle, die danach kommen, haben ja, glaube ich, mehr als 300 Yards weniger als Khalil Shakir eben gegen diese Defense der Jaguars. Und die Jaguars sind in der Passverteidigung gut, aber jetzt sind wir bei dem Punkt, Christoph, die sind nicht nur gut gegen Wideouts, die sind auch gut gegen Titans, die sind auch gut gegen Running Backs. Und dann ist natürlich noch die Frage...
Also gute Nacht.
Ja, die sind ja eine gute Pass-Defense. Ich sage immer, die beste Coverage ist ein guter Pass-Rush, aber bei den Jaguars ist das irgendwie nicht so wirklich der Fall. Die haben einen soliden Pass-Rush und eine solide D-Line, das ist alles okay, aber die sind jetzt nicht auffallend gut. Und deswegen ist es natürlich auch nochmal ein spannendes Matchup, dann tatsächlich gegen Josh Allen. Bringen sie auch Druck auf ihn oder hat er vielleicht auch alle Zeit der Welt? Aber auch bei den Bills geht's ja, ich glaube, Right Guard. Genau, Right Guard hat auch, glaube ich, schon 9 Sacks zugelassen gegen Josh Allen. Wer weiß, ob das gegen die Interior-D-Line der Jags dann vielleicht doch zum Problem wird.
Da ist aber ein spannender Punkt, weil ich finde, der Pass-Rush der Jaguars ist wieder besser geworden. In den letzten 8 Spielen, da haben die 4 Passing-Touchdowns zugelassen und 20 Mal den Quarterback gesackt. Das heißt nicht, dass es so funktionieren muss, auch nicht gegen Josh Allen. Aber ich finde schon, dass das bei den Jaguars auch besser wurde. Seit Woche 11 haben die 179 Passing Yards pro Spiel zugelassen. 179, ja. Also das ist nischt.
Nee, sie haben sich ja auf beiden Seiten des Balls enorm entwickelt, sonst wären sie nicht, kämen sie nicht aus einer 8-Spiele Siegesserie. Das auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist es kein Pass Rush, wo man sagen würde, ach ja, an den erinnere ich mich, der ist überragend und die hauen so richtig rein.
Nennen wir einen zweiten, der nicht Josh Heinz Allen heißt.
Ja, genau. So ungefähr.
Ja.
Ja, also spannend, aber ich sage euch eins, Konklusion von unseren Takes hier, von den Takes von Nadine, als auch generell beim Gefühl her, seit der Bye-Week so gut auf beiden Seiten, finde ich, sind sie am variabelsten aufgestellt. Ich habe das Gefühl, die Jacksonville Jaguars sind in der aktuellen Form das beste Team in der AFC. Auch besser als die Broncos. Ich glaube, die Jacks haben, wenn sich nichts tut, wenn sie nicht total irgendwas versemmeln oder sich auch verletzen, das Zeug in der AFC bis zum ganz großen Wurf zu kommen und zwar in den Super Bowl einzuziehen. Das ist
schon wieder an meinem Alarm erschreckt, weil also es muss ein außerirdisch gutes Spiel von Josh Allen geben. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Jaguars spielen mit den mit am meisten Light Boxes, klar, das sind die Eagles, die das einfach in der DNA haben, dann kommen aber schon, glaube ich, die Jaguars. Da ist Cook jetzt nicht so gut, da ist er Platz 25 Yards per Attempt. Aber wisst ihr, wer die Nummer 1 ist? Ein gewisser Josh Allen. Mhm. Ja, und relativ deutlich die Nummer 1 mit 8,1 Yards per Attempt. Also am Ende machen wir es rund. Nadine, es wird eh wieder ein Superman-Spiel von Josh Allen brauchen. Ist jetzt aber auch nichts Neues, oder, bei den Bills?
Das ist diese Saison, finde ich, überhaupt nichts Neues. Und auch bei ihm war ja nicht Verlass drauf, dass er abliefert, sondern es war ja auch ein ewiges Auf und Ab. Aber es ist definitiv, und da stimme ich zu, das komplettere Team gegen Josh Allen. Gegen Josh Allen mit vor allen Dingen ganz viel Playoff-Erfahrung.
Ja. Das kommt auf die Form vom QB an. Danke dir, Nadine, für deine Einschätzungen, denn wir haben auch Josh schon ein bisschen schwächer erlebt in dieser Saison, aber auch schon überragend gut. Und damit steht und fällt der Erfolg von Buffalo.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, dann kommen wir zu Wildcard Game Nummer 4. Zwei große Namen, die San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Ein großer Name mit als Experte bei uns auf DAZN, Philipp Pawelka. Uns zugeschaltet, live hätte ich fast gesagt, aus dem Skiurlaub. Schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Auch für dich heißt es, you're now on the clock. Wir haben 10 Minuten Zeit. Und bevor wir auf Matchups schauen, Christoph drückt auf die Uhr, auf den Timer.
Hab ich gemacht, oui.
Oui, oui, erstmal schön, dass du dir aus dem französischen Skiort Zeit genommen hast. Emotionen gehören zum Skisport dazu, aber auch zum Wildcard-Playoff-Game, würde ich mal behaupten, ne?
Genau so ist es. Bevor wir in die Analyse kurz reingehen, was die Teams machen müssen, um zu gewinnen, müssen wir die Emotionen in diesem Spiel ansprechen. Und zwar die 49ers kommen in dieses Spiel, nachdem sie ja letzte Woche ein Finale verloren haben. Sie hatten die historische Chance, sich bis zu dem Super Bowl in eigenen Zuhause bewegen zu können. Also hätten sie das Spiel letzte Woche gewonnen, hätten sie alle Playoff-Spiele zu Hause bestreiten können, bis zum Super Bowl inklusive. Und das haben sie nicht geschafft. Also diesen emotionalen Rucksack müssen sie erstmal ablegen und sagen, okay, das hat nicht geklappt. Jetzt müssen wir auswärts das Ganze gewinnen, erstmal zu den Eagles fahren. Also erstmal das verarbeiten im Kopf, diese große vertane Chance. Auf der anderen Seite haben wir die Eagles, die vor 2 Jahren mit einem 10-1 Bilanz angefangen haben. Dann haben sie zum Ende der Saison richtig schlecht gespielt. Am Ende waren es, glaube ich, 11-6 standen sie da. Und dieses Jahr ähnelt sich das Bild. Sie haben mit 8-2 angefangen und dann am Ende einige Spiele verloren, sodass der Rekord nicht mehr so gut ist wie am Anfang. Und was ist das letzte Mal passiert, als das der Fall war? Sie haben in der ersten Runde der Playoffs direkt verloren. Das heißt, auch sie müssen erstmal nicht dran denken,
wie war es
vor 2 Jahren. Gegen die Bucks war das genauso, sondern sie müssen wieder neu alles auflegen und sagen, wir starten neu. Diesmal übrigens als Division-Sieger. Letztes Mal haben sie noch kurz vor knapp die Division verloren. Also, Emotionen wichtig für beide. Erstmal die in Schach halten und dann die guten Emotionen mit ins Spiel reinbringen.
Vielleicht zum Personellen, weil es, glaube ich, bei dem Matchup besonders wichtig ist. Bei den Niners, Ricky Pearsall, Trent Williams, die Winters angeschlagen, Tatum Bethune als Linebacker jetzt raus. Und bei den Eagles haben wir nur Kobe Dean die letzten 2 Spiele verpasst. Jalen Carter in Woche 18 nicht gespielt, der wird aber dabei sein, gehe ich davon aus. Jalen Phillips am Knöchel verletzt, gegen die Bills ja schon, kam ins Spiel zurück, Woche 18 auch ausgesetzt. Und Landon Dickerson ja eh die ganze Zeit angeschlagen. Und jetzt gehen wir rein, was sind für dich die Schlüssel? Kannst du gerne mit dem Team anfangen, wie du willst. Worauf wird's ankommen?
Ja, du hast ja die Verletzungen angesprochen. Dann fangen wir bei den 49ers an, weil kaum ein Team in der NFL-Geschichte so gebeutelt wurde wie die 49ers dieses Jahr. Und was sie daraus geholt haben, was zum Beispiel Robert Saleh aus der Defense rausgeholt hat, trotz der Verletzungen, ist unheimlich. Und deswegen wird es für sie auch wichtig ankommen, ihre Chancen in diesem Spiel zu nutzen. Sie sind ein sehr gutes Team, wenn es darum geht, dritte Downs zu verwandeln in erste Versuche. Sie müssen also, wenn sie Third Downs haben, müssen sie Drives am Leben halten und ihre Stärke ausspielen. In der Red Zone sind sie ein Top-5-Team mit etwa 65% Scoring-Opportunities. Also sie verwandeln ihre Red Zone-Drives in Scoring-Opportunities. Und das muss diesmal auch passieren. Sie werden wahrscheinlich nicht viele Chancen bekommen. Aber wenn sie es in die Red Zone schaffen, ja dann müssen sie auch die Punkte mitnehmen. Sonst wird es für sie schwer. Sie müssen also auf ihre Stärken vertrauen. Third-Down-Conversions und Red Zone-Conversions. Und das entsprechend ausspielen, um in dem Spiel zu bleiben. Du hast auch Ricky Pearce so angesprochen. Dann kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Das Problem bei den 49ers ist, dass sich die Receiver nicht wirklich gut freilaufen können. Das haben wir insbesondere letzte Woche gesehen gegen Seattle Seahawks. Brock Purdy hatte kaum Zeit und dann war noch kein Receiver frei. Und warum? Ricky Pearce ist der Receiver, der dem der Defense, wie man so schön sagt, den Deckel abnimmt. Also er ist derjenige, der hochläuft, der tief läuft, der Defense das respektieren muss. Unten drunter werden dann Wege für seine Kollegen frei. Das ist letzte Woche nicht passiert, weil er verletzt war. Und prompt haben wir gesehen, Passspiel hat nicht funktioniert. 3 Punkte haben die 49ers erzielt. Das ist das schlechteste Ergebnis seit dem allerersten Spiel von Shanahan als Head Coach. Und das ist Wahnsinn bei einer Offense, die seit, glaube ich, seit Woche 11 die beste der Liga ist mit über 35 Punkten im Schnitt. Das muss man sich mal vorstellen. Also Ricky Pearce ist für mich eine Schlüsselfigur, weil er zwar oft verletzt gefehlt hat, aber wenn er da ist, gibt dieser Offense eine andere Dimension, die sie sonst nicht haben.
Aber wie siehst du es dann? Weil jetzt haben wir die Seahawks-Defense, die ist brutal gut und war perfekt eingestellt, super gespielt. Da haben die Niners schon auch gemerkt, hoppala, so leicht geht's nicht. Die Eagles-Defense ist jetzt vielleicht nicht so gut wie die Seahawks, aber trotzdem eine richtig gute Defensive. Also gibt's da mehr
Chancen? Da muss ich dir widersprechen,
Christoph.
Ja, die Eagles-Defense ist meiner Meinung nach genauso gut, wenn nicht besser. Seit Woche 8 haben sie 14,5 Punkte zugelassen im Schnitt. Das ist unglaublicher Wert. Sie sind überragend auf der D-Line, sie sind überragend auf Linebacker-Positionen, sie sind wirklich top, sehr gut im Defensive Backfield. Es gibt keine Schwäche dieser Defense. Das ist das Problem. Normalerweise sagt man, okay, es ist eine Top-Defense, aber da kann man vielleicht im Pass was machen oder kann man im Lauf was machen. Bei den Eagles gibt es diese kleine Schwäche nicht. Für die 49ers eine große Herausforderung. Kyle Shanahan muss wirklich sehr kreativ werden in diesem Spiel. Er muss seine Spieler in Positionen bringen, die Eagles aus dem Konzept defensiv rausbringen. Also viel Smoke and Mirrors, wie man so sagt. Also ein bisschen zaubern. Hier mit einer Motion ablenken, da mit einem Pickplay vielleicht die Linebacker verunsichern. Also diese Defense ist so gut, dass Kyle Shanahan wahrscheinlich sein bestes Spiel als Playcaller braucht, um in diesem Finale zu bestehen. Wenn wir schon dabei sind, dann bleiben wir auch mal gleich bei den Eagles auf der Defense. Was müssen sie machen? Sie müssen meiner Meinung nach die Mitte gewinnen. Was bedeutet das? Sie haben in der Mitte mit Davis, mit Ojomo, mit Jalen Carter überragende Spieler und die O-Line der 49ers ist nicht besonders gut. Das ist eine Durchschnitts-O-Line mit Trent Williams, etwas über dem Durchschnitt, aber sonst Brandel, Pooney und Bufford in der Mitte sind solide Spieler, aber gegen dieses Bollwerk, gegen diese sehr physisch spielende, große, starke D-Line.
Allein Jalen Carter ja schon.
Ja.
Ist das schon ein Brocken, den du eigentlich nicht verteidigen kannst.
Und wenn ich sage, das ist eine bombene, harte Defense, dann ist es genauso. Sie können einer Offense wehtun. Sprichwörtlich, aber auch genau damit, dass sie eben aggressiv und hart spielen. Das heißt, wenn sie es schaffen, die Mitte dicht zu machen, Brock Purdy über die Mitte unter Druck zu setzen und das Laufspiel zu unterbinden, dann machen die Eagles einen großen Schritt in Richtung nächste Runde in den Playoffs.
Das wäre und, jetzt.
Muss man natürlich.
Ja, genau. Nee, sag gerne.
Nein, schieß los. Ich meine, das ist ein Schlüssel für mich im Spiel, denn sie haben überragende auch Pass-Rusher mit Jalen Hunt und Jalen Phillips, der verletzt war, aber wohl spielen soll. Übrigens ein Glücksgriff in der Saison geholt im Trade. Hat richtig auch diese Defense noch geholfen. Also da brauchen sie wirklich keine Sorgen machen. Und was sie noch machen müssen, sie müssen konzentriert bleiben. Ich habe eben angesprochen, dass Shanahan wahrscheinlich zaubern werden muss. Pre-Snap-Motions und so weiter und so fort. Diese Defense ist so gut, sie muss nicht auf irgendwas einfallen. Sie muss nicht auf ihre Stärken vertrauen. Und was sie nicht dürfen, ist, sie dürfen den 49ers kein Fünkchen Hoffnung geben. Wenn sie sich davon ablenken lassen, von ein paar Sachen, die Shanahan sich da ausdenkt, und dadurch vielleicht einen Big Play oder zwei zulassen, dann kriegen die 49ers Oberwasser und dann wären sie für sie gefährlich. Wenn sie sich aber nur auf sich verlassen, die Eagles, auf ihre Stärken, D-Line, Linebacker und Defensive Backfield, dann sind sie gut genug, um diese Offensive 49ers zu stoppen.
Ein Name, der noch gar nicht gefallen ist jetzt bei diesen ganzen Takes, ist Christian McCaffrey. Weil das ist genau der Punkt, den hast du gerade angesprochen, auch mit diesem Laufspiel. Christian McCaffrey gegen die Seattle Seahawks quasi gestoppt. Der hatte 6 Receptions auch, wo er ständig eingebunden wird, aber auch nur 8 Carries für, glaube ich, knapp 30 Yards gegen Seattle. Ist das dann natürlich der Schlüssel, den rauszunehmen? Weil, das finde ich sehr interessant, wenn man einfach nur guckt, denkt man ganz oft, Christian McCaffrey, durch die Mitte 7 Yards. Christian McCaffrey, durch die Mitte 9 Yards. Aber das sind ja immer wieder verschiedene Gaps, verschiedenes Play-Calling, verschiedene Blocking-Schemes, die Shanahan da eben callt. Also das Play-Calling nur im Laufspiel ist ja durchaus variabel, braucht es aber noch mehr Swing-Pässe und noch mehr Christian McCaffrey auch in der Outside-Zone oder auch im Passing-Game, um dann diese Eagles-Defense zu bewegen. So höre ich es jetzt bei dir zumindest raus. Also noch mehr solche Dinge zu machen. Das muss man, glaube ich, an der Stelle festhalten, weil Mein Gefühl ist nämlich auch, die Niners gewinnen dieses Spiel oder dieses Matchup gegen die Eagles Defense nur dann, wenn Christian McCaffrey variabel genug eingesetzt wird, weil ohne ihn geht's nicht. Das hat man leider diese Saison gesehen oder feststellen müssen.
Ja, leider ist eine Sache, denn das ist ein überragender Spieler, aber du hast eigentlich die Analyse schon geliefert. Durch die Mitte wird's kaum gehen. Ich habe es gerade angesprochen, also das ist das Prunkstück dieser Defense der Eagles, finde ich. Ja, er wird mehr in Motion gehen müssen. Er wird auch mal nach außen laufen müssen. Er wird auch mal kurze Pässe fangen müssen. Er wird auch mal einen Screen fangen müssen, wo auf der anderen Seite abgelenkt wird von dem Screen. Er muss variabel eingesetzt werden. Trotzdem finde ich, die 49ers müssen am Lauf festhalten und sie dürfen nicht einfach so früh den Lauf verlassen und sagen, okay, geh durch die Mitte und so geht nichts, also McCaffrey raus. Nein. Weiter am Lauf bleiben, damit die Eagles das ein bisschen zumindest respektieren und vielleicht dahinter Wege für Play-Action offen bleiben.
Dann bleiben wir müssen jetzt mal zur anderen Seite kommen, weil sonst wären wir nicht fertig, sonst sind die 10 Minuten vorbei, weil McCaffrey ist ein absoluter Schlüsselspieler, vor allem gegen Lightboxes ist er nicht so stark wie sonst. Was ist auf der anderen Seite bei den Eagles wichtig? Das klingt für mich jetzt schon sehr, dass das Duell eigentlich an die Niners, an die Eagles geht. Gibt es umgekehrt vielleicht Chancen, diese Eagles Offense zu stoppen, die ja durchaus auch mal Probleme hat?
Aber die besser wurde in den letzten Wochen, muss man sagen, ne, zur richtigen Zeit.
Ja, die wurde besser, aber jetzt, da kommen wir da drauf. Also wenn man stoppen muss, ist für mich Dallas Clark, weil Dallas Clark mit 11 Touchdowns dieses Jahr den Franchise-Rekord für Titans aufgestellt hat und er ist so der X-Factor für mich. Dallas Goedert. Was habe ich jetzt gesagt? Dallas Goedert. Clark. Okay, gut. Dallas Clark war übrigens auch ein Top-Titan früher mal bei den Colts. Ja. Also bin ich zumindest schon mal in die richtige Richtung gewesen.
Verzeiht es, Philipp, das ist Après-Ski, das ist leider manchmal so.
Genau so ist es. Also nochmal, Dallas Goedert, X-Factor, 11 Touchdowns, Franchise-Rekord. Du hast AJ Brown, du hast Devontae Smith. Beide über 1000 Yards gefangen, weiß jeder. Komischerweise. Oft war es aber so, wenn AJ Brown einer seiner besten Spiele in der Saison hatten, haben die Eagles verloren. Warum? Weil sie den Lauf vernachlässigt haben. Mhm. Und daran müssen sie auch festhalten mit Saquon Barkley, der ein Off-Year hat mit 1100 plus Yards. Es ist Wahnsinn. Also, es gibt durchaus Chancen für mich, Dallas Goedert stoppen und dann vertrauen, dass der Rest hält. Weil zumindest du musst eine Sache stoppen. Du kannst nicht alles bei den Eagles stoppen. Da musst du bleiben. Ich habe das Horn gehört.
Das Horn war da, aber das müssen wir mal ganz kurz, dann kommen die Eagles ein bisschen zu kurz, weil das muss man schon ansprechen. Die Niners Front, also insgesamt sind die komplett angeschlagen in der Defensive. Bethune ist jetzt kein überragender Linebacker, aber jetzt muss halt nochmal einer der spielen, ja, der per se schlechter sein wird. Die hatten wahnsinnig viele Missed Tackles gegen die Seahawks. Die Rushing Defense ist nicht gut, weil ein Bosa nicht dabei ist, ein Mykal Williams, also eine Chance vielleicht für Barkley. Hurts braucht eigentlich keinen Druck erwarten, weil der Pass Rush nicht da ist. Wie siehst du das? Kann es Barkley vielleicht selber machen, der jetzt vielleicht auch ein bisschen besser ist, aber auch nicht überragend ist? Hurts macht halt wenig Fehler, was wahrscheinlich in dem Matchup gar nicht so schlecht ist. Was ist da möglich? Vielleicht auch für Hurts, über den man ja viel immer Negatives hört.
Ja. Also es ist für die Eagles, für mich ist es das Spiel, das sie nur verlieren können. Denn die 49ers Defense, ich habe es gesagt, Robert Saleh hat aus ihr das meiste rausgeholt. Wenn man sich überlegt, dass von dem Opening Day Roster, von den 53 Mann, alle Linebacker, die auf dem Roster waren, nicht mehr im Einsatz sind, zum Beispiel, als nur um eine Gruppe zu nennen, ist es Wahnsinn, was sie damit noch erreichen können, aber irgendwann war es zu viel. Das heißt, wenn Jalen Hurts keine Fehler macht, was er ja sowieso wenig macht, und für mich auch seine Beine immer mal einsetzt. Klar, durch die Mitte geht viel mit dieser überragenden O-Line um Cam Jurgens herum. Mekhi Becton verletzt, trotzdem die O-Line in der Mitte auch wunderbar. Also mit dem Lauf durch die Mitte, diese schwache D-Line überbrücken und Jalen Hurts auch gelegentlich seine Beine links und rechts einsetzt, gar nicht zu viel auf den Pass vertraut, glaube ich, dass sie mit ihrer Physis, die Eagles müssen mit ihrer Physis dieses Spiel gewinnen, weil sie auf der Offense-Line, auf Receiver, auf Running Back, auf Tight End einfach physischer sind als das, was die 49ers Defense aktuell auf die Beine stellen kann.
Du meinst, glaube ich, Lane Johnson, oder? Mekhi Becton ist leider nicht mehr da. Du meinst Lane Johnson, genau, der immer angeschlagen ist.
Aber Mekhi Becton fehlt ja, deswegen sage ich ja. Und er ist ja normalerweise.
Weil er fehlt im Vergleich zur Vergangenheit. Okay, genau, so verstehe ich es.
Er ist ja als physischer Guard auch in der Mitte dafür zuständig, in der Mitte durch die Yards von Saquon Barkley rauszuholen. Er ist zwar nicht da, trotzdem sage ich, ist die Line gut genug, die 49ers zu überpowern.
Also ihr merkt schon, liebe Leute, es steckt viel, viel drin bei Niners gegen Eagles. Wir könnten noch 48 Millionen Minuten weitermachen. Das wird sehr, sehr spannend. Wir haben Saquon Barkley und CMC, die beiden in den letzten zwei Jahren Madden-Cover-Guys. Ja, also da ist einiges zu holen. Wir haben starke Defenses normalerweise. Und wir haben auch eine Philly-Offense, die zum rechten Zeit nochmal so ein bisschen aufgewacht ist, zumindest in dieser Saison, kann man auch sagen. Ja. Deswegen für mich ein enges Ding, vielleicht letztes Wort. Wer macht's? Wer ist im Vorteil, deiner Meinung nach?
Ich glaube, es wird trotzdem ein enges Spiel. Ich glaube, die Eagles dürfen die 49ers nicht unterschätzen. Am Ende, denke ich, werden die Eagles gewinnen. Entscheidend könnte für mich ein Special Teams sein. Ein geblocktes Field Goal, ein langer Punt Return, vielleicht ein Fumble beim Kickoff Return. Das könnte für mich am Ende die Entscheidung bringen. Knappes Spiel mit Vorteilen für die Eagles für mich.
Wildcard-Spiel Nummer 5, das ist die Partie Los Angeles Chargers bei den New England Patriots, Sonntag auf Montag um 2 Uhr, dann mit Roman Motzkus. Roman, grüß dich und für dich natürlich auch. Countdown läuft, 10 Minuten ab jetzt. Ich fange aber vor, bevor du sprechen darfst, schon an, weil es, glaube ich, wichtig ist, das Personal bei den Chargers. Jamari Salyer, der Left Tackle, ist nämlich mal wieder fraglich. Die letzten zwei Spiele mit einer Oberschenkelverletzung raus. Harbaugh hat schon gemeint, trending in really good direction. Vor Woche 18, da hat er nicht gespielt. Die Hoffnung ist natürlich, dass er mit dabei ist. Und der ist ja eigentlich nur der Ersatzmann vom Ersatzmann. Nur damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst, Roman.
Ja, O-Line ist genau das Thema der LA Chargers.
Also wusste ich doch.
Die haben großes, großes Problem, weil Herbert ist ja auch nicht unbedingt gerade der Fitteste, muss man sagen. Der spielt ja die letzten Wochen wie so ein Robocop. Also es kommt einem vor, als wenn er da irgendwie den linken Arm als Mechanic Boy dabei hat, weil seine Hand ja immer noch, ich glaube, eingegipst ist sogar. Also das ja, ist
so ein Mickey-Maus-Handschuh, sage ich immer.
Ja, ja, das ist Wahnsinn, was der da hat, dass er damit überhaupt noch so spielen kann. Aber es zeigt aber auch sein
Pantomime.
Ja, sehr schön. Ja, da kann er ein paar andere Zeichen geben. Aber sein Wille ist damit natürlich zu sehen, ja, dass er sich für die Mannschaft einsetzt und was natürlich im Endeffekt dann auch ein bisschen forciert wird, was nicht unbedingt das Beste ist, dass er selber laufen muss, ne, wenn er nämlich unter Druck gerät. Das kann er sehr gut. Das macht er wirklich sehr gut. Er ist ein klassischer Dual-Threat-Quarterback inzwischen geworden, hat natürlich auch die Lauferfahrung, weiß, wo er hingehen kann, hat einen guten Körper dafür. Aber wenn er natürlich einen Schlag auf die Hand bekommt, sollte man es nicht unbedingt forcieren. Und er kann den Ball auch nur mit einer Hand richtig protecten, also mit der rechten. Das ist ein Glück, seine Wurfhand. Und da bin ich mal gespannt, wie das geht. Und wenn der Druck über die linke Seite kommt, wird es nicht unbedingt besser, weil da schaut er nicht so oft hin, weil die Blindside ist nicht wirklich sein bestes Teil. Aber man hat natürlich mit 4 guten Passempfängern und auch einem vernünftigen Laufspiel inzwischen wieder die Möglichkeit, das Spiel über die rechte Seite beziehungsweise über die Mitte und Schnellpass, also Kurzpass, zu bringen, weil die müssen nicht unbedingt immer 30, 40 Yards überbrücken. Können sie, aber die haben nicht unbedingt die große Not dazu.
Ich meine, O-Line ist natürlich das ganz Auffällige. Ich finde es tatsächlich aber auch spannend, was in der Interior-Line stattfindet, weil ich selbst da glaube, gegen die Patriots wird es verdammt bitter, wenn ein Barmore, einen Milton Williams da kommen. Also Edge natürlich, klar, das ist immer das Thema, wenn deine beiden Top-Tackles einfach das ganze Jahr mehr oder weniger ausfallen. Aber ich glaube auch, dass die in der Mitte auch große Probleme bekommen, weil die O-Line da auch nicht gut ist. Und gegen die Patriots, gegen Barmore, gegen Milton mit einer hohen Pressure Rate, das kann ja eigentlich von allen Seiten nur böse ausgehen, oder? Für Herbert, der eh viel unter Druck ist, einer, der meist unter Druck ist.
Ja, ja, der ist so ein bisschen Dr. Kimmel auf der Flucht und da kommt genau seine Variante rein, dass er halt das Spiel auch über die Läufe, über seine eigenen Läufe dann halt ein bisschen am Leben halten kann. Und sie haben halt, dadurch, dass sie auch 3 Receiver haben, die über 700 Yards gefangen haben, eine tolle Ausgeglichenheit, dazu noch den Tight End, der auch knapp unter 700 gefangen hat. Also da ist kein Top-Receiver Nummer 1. Er hat ein paar gute Ziele mit Getson, vor allen Dingen auch mit Keenan Allen, sehr erfahrenen Spieler. Lad McConkey logischerweise. Aber du hast es gesagt, gerade in der Mitte, Milton ist jetzt wieder zurück. Er ist ein sehr großer Faktor, gerade im Runstop. Also mit ihm haben die New England Patriots deutlich besser im Runstop gearbeitet als ohne ihn. Die letzten Wochen waren sie da in der Mitte doch einigermaßen anfällig. Und das könnte ein Faktor werden für die Patriots, dass sie dort den Druck auf die auf die Chargers bringen können. Allerdings ist auch das Laufspiel nicht unbedingt nur solide gewesen in der Verteidigung bei den Patriots. Also da sind sie auch anfällig. Da können sie schon das ein oder andere Ring abbekommen. Und vor allen Dingen, wenn dann halt so ein Running Back durch die Mitte schießt, da gibt's ja so einen kleinen Rookie, ne, der da ein bisschen drauflegen kann. Der ist vor allen Dingen auch wieder fit und der ist richtig stark. Und da kann ich mir vorstellen, dass Omari Hampton dann vielleicht auch das ein oder andere Laufspiel durch die Mitte den Patriots so Nadelstiche setzen kann.
Um das nochmal ins Bild zu bringen, also für dich auf jeden Fall aber dann das wichtigste Matchup aus Chargers Sicht mit der Offense, dass sie eine ausbalancierte Offense dann auch haben, weil ich sage das ja auch immer Woche für Woche, Justin Herbert bekommt viel zu wenig Lorbeeren für das, was er da eigentlich macht mit dieser Offensive Line und dem einarmigen Banditen da dann an der Center. Aber man muss ehrlicherweise auch sagen, du sprichst es an, die Patriots, 6 beste Laufverteidigung, was Yards zulassen betrifft. Sie haben mit Barmore einen, der die drittmeisten Pressures aller Defensive Tackle hat und ihr habt es ja schon skizziert, mit meisten High Pressures, fast meisten Sacks, Justin Herbert und so konfrontiert. Was ich mich nur frage ist, diese Patriots Defensive Line, vom Namen her und von den Statistiken her super, die Gegner, die sie gespielt haben, allerdings nicht. Das schleppen sie auch mit in diese Playoffs, muss man ehrlicherweise sagen. Die wenigsten Winning-Teams besiegt neben den Raiders. Leichten
das machen Schedule sie jetzt gehabt. Halt dann,
Winning-Teams ja, schlagen. Ja, das ist die Frage. Und ich frage mich aber das, als um bei diesem Matchup zu bleiben, Roman, diese Chargers-Offense, du sprichst diese Receiver auch an, es gab viele Spiele, wo die eben überhaupt gar kein Faktor waren und trotzdem haben sie es dann noch irgendwie ziehen können. Kriegen die Patriots das mit ihrem Pressure und ihrer Secondary hin, dass die Chargers richtig dafür arbeiten müssen oder siehst du da wirklich die Chargers bevorteilt, weil sie es spreaden können, wenn sie diese Balance, von der du sprichst, mit Laufspiel und eben im Passing Game hinbekommen sollten?
Also das Spiel entscheidet sich natürlich in den Trenches, logischerweise, ne, an der Linie. Wer gewinnt, das ist so dieses Phrasenschwein, was wir wieder füttern können, wer gewinnt den Kampf an der Linie Offense und Defense in beiden Richtungen, also aus beiden Seiten gesehen. Aber es wird, glaube ich, ziemlich anstrengend werden auch für die Patriots. Das ist ein Playoff-Spiel, das darf man nicht vergessen. Der One and Done, also entweder du gewinnst oder du fährst in Urlaub. Und das muss man auch im Kopf drin haben. Und die Patriots, wir erinnern uns, die waren das dominierende Team Anfang der 2000er bis Anfang ja, 2019, wo sie dann den letzten Super Bowl-Titel gewonnen haben. Aber die haben auch ganz wenig Spieler, die Playoff-Erfahrung haben. 35 Spieler der Patriots haben keine Playoff-Erfahrung. Und das darf man nicht vergessen. Auch wenn sie zu Hause spielen, auch wenn sie gut sind. Du musst auch, physisch können die das ja alle. Also die spielen ja NFL, das ist Creme de la Creme. Und genau da ist nämlich der Punkt. Psychisch, also im Kopf, mental musst du fit sein. Und da wird es drauf ankommen, ob sie diesen Druck zwar auf Herbert bringen können, der kann aber mit Druck umgehen, gerade wenn es um Blitze geht, gerade wenn es um schnelles Read geht. Und er hat halt gute Receiver, die er anspielen kann und davon halt vier. Und das musst du erstmal abdecken. Du bist normalerweise als Patriots Defense nicht gewohnt, unbedingt gegen vier super Receiver zu spielen. Keiner von denen hat 1000 Yards. Ist aber auch kein Wunder, weil alle zusammen 2800 Yards haben. Also das muss man halt auch erstmal verteilen. Und diese Last, die dann dabei ist, und gerade auch, wenn in den letzten Wochen so ein Gatson, der Tight End, wichtige Catches gemacht hat. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt auf Seiten der LA Chargers, sie sind die beste Mannschaft, wenn es darum geht, Third Down umzuwandeln. Und zwar in der Offense selber umzuwandeln, 115 Stück. Und in der Defense haben sie selber nur 70 zugelassen. Das ist wirklich eine super Quote, die sie dann auch dazu haben. Und das heißt, du musst ja so ein Drive spielen. Du musst ja dann auch eine Time of Possession haben, gerade in so einem Spiel. Und es könnte da wirklich drauf ankommen, wer nervöser wird. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Chargers, weil sie letztes Jahr in den Playoffs waren, fast mit der gleichen Mannschaft, mit dem gleichen Headcoach, dass sie einen kleinen mentalen Vorteil haben. Ob die ihn psychisch haben, physisch haben auf dem Feld, also ob der Körper das dann auch umbringt, ist eine andere Frage. Aber du musst natürlich auch den Kopf bringen.
Natürlich muss man sagen, letztes Jahr oder letzten zwei Playoffs-Teilnahmen von Justin Herbert waren desaströs. Riesending gegen die Jaguars noch verloren mit großer Führung und letzte Saison dann diese vier Interceptions gegen die Texans. Lass uns auf die andere Seite auch springen, weil du schon kurz
eine kurze Addendum müssen wir gar nicht groß kommentieren, weil es ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Ich glaube auch, dass die Drives elendig lang werden bei den Chargers. Die sind im unteren Drittel, was Drives, die pure Anzahl anbelangt, haben aber die viertmeisten Plays und 42% der Drives enden mit einem Score. Das ist die fünf wenigsten von allen Playoff-Teams. Ich glaube, das wird so ein richtig elendig langes Ding werden, Time of Possession, da bin ich echt gespannt, was am Ende dafür Zahlen rauskommen. So, jetzt dürfen wir
aber dafür auf die andere Seite gehen. Wahrscheinlich.
Ja gut, das kann natürlich sein, ja.
Das kann sein. Bis 6 Uhr morgens dann hoffentlich. Also das wird anstrengend genug. Ich habe davor noch ein 2-Uhr-Spiel am Samstag, also das hoffe ich mal nicht, dass es dann sehr lange geht.
Schnell müssen wir auch sein, weil der Timer, der guckt schon böse.
Schau mal.
Auf die andere Seite gucken. Drake May und die Patriots Offense gegen diese Chargers Defense mit einer schnellen Frage an dich. Roman, Derwin James hat gesagt, dieses Jahr machen wir vieles besser, was wir letztes Jahr nicht gut gemacht haben. Wir arbeiten an Kleinigkeiten. Ist diese Chargers Defense der erste richtige Test für Drake May und diese Patriots jetzt gerade in diesen Playoffs? Und was ist wichtig für, aus Sicht der Patriots vielleicht, mit dieser Offense und Drake May als großen MVP-Kandidaten?
Also sie haben ja schon mal gegen die Buffalo Bills gespielt, da sind sie ja auch erfolgreich gewesen, die Patriots, und da haben sie schon mal einen Playoff-Test gehabt. Also das ist ein Turnaround von 4-13 auf 13-4, auf 14-3 sogar. Das ist der größte Turnaround, den die Patriots jemals hatten. Und da muss man sagen, es gibt natürlich einen X-Faktor, Trayvon Henderson, also der Running Back, der vier Touchdowns über 50 Yards erlaufen hat, also an ein Stück, also 50 Yards unterwegs war dabei mindestens. Und der könnte der X-Faktor werden für die Patriots. Da geht's natürlich auch wieder um Time of Possession. Kann er spielen, so dominant, wie er die letzten Wochen gemacht hat. Er hat jetzt nicht durchgehend das ganze Jahr so gut gespielt. Er hat auch mit Stevenson natürlich jetzt inzwischen Backup. Also Henderson ist ja im Moment nominell die Nummer 1. Die beiden können beides. Ja, sie können beide gut laufen. Die können auch aus dem Backfield die Pässe fangen. Und Drake May
hat man in Woche 18 übrigens auch stark gesehen, ja.
Genau, und Drake May ist wirklich ein sehr konstanter Quarterback. Also er hat das beste Rating aller Quarterbacks und die höchste Completion Rate. Das gab es in dieser Kombination bei den Patriots durch noch nie. Nicht mal Tom Brady. Und der hat ein paar Super Bowls gewonnen, wir erinnern uns, 6. Das sind schon Faktoren, die gerade auch für die Patriots sprechen. Dazu kommt natürlich auch, dass sie gegen die Chargers ein 3-1 in den Playoff haben, also 3 Siege, eine Niederlage. Und die eine Niederlage ist von 1954, glaube ich, oder so.
Da war der gemeine Gong. Aber das ist tatsächlich spannend. Das will ich noch, die Zahlen sind brutal. Ja. Also das Laufspiel wird ja nicht wach geküsst, das wird wach geprügelt. In den letzten 4 Spielen 181 Rushing Yards pro Spiel und 10 Rushing Touchdowns in diesen 4 Spielen. Ja, müssen vielleicht auf die Gegner schauen. Trotzdem, du musst auch schwache Gegner erstmal so bespielen. 4 Spiele, 10 Rushing Touchdowns und Stevenson ist auf einmal wieder da, wobei der das ganze Jahr eigentlich gefühlt weg war, nur gefumbled hat und jetzt auf einmal echt ein X-Faktor sein könnte mit Henderson.
Crazy. Zur richtigen
ja,
Zeit.
Absolut.
Genau das richtige Ding, was diese passlastige Offense mit Drake May braucht. Also wirklich, wirklich top, ja.
Ein doppelköpfiges Monster hinter dem Quarterback, das ist mal sehr gefährlich.
Das auch ein MVP-Monster wahrscheinlich ist. Wow.
Drake May, ja, sollte auf jeden Fall in die MVP-Debatte kommen. Mit den Zahlen definitiv.
Ihr habt's gehört, das wird auf jeden Fall ein geiles Matchup. Roman, lieben Dank dir, da freuen wir uns drauf, weil ich glaube auch, das können eins der coolsten Spiele werden
in
dieser Wildcard-Round.
Hey, Playoff, die schönste Zeit des Jahres. Also jetzt ist es egal, jetzt kommen nur noch geile Spiele.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
So, dann haben wir Wildcard Game Nummer 6, ein zweites Mal mit Arik, weil er es vorhin so gut gemacht hat. Die Pittsburgh Steelers zu Hause gegen die Houston Texans. Christoph drückt auf die Uhr. Und ich frage Arik, was ist für dich das wichtigste Matchup aus Sicht Steelers Offense gegen Texans Defense? Ich mache es ganz schnell. Für mich ist dieses Spiel das klarste Wildcard-Game aller Spiele.
Das klarste?
Punkt. Ja.
Ich dachte, das ist mit den wenigsten Punkten. Nein. Weil
Macht eure Matchups, aber ich sage nicht von den Punkten her, aber rein vom Spielverlauf her oder vom Zugucken her, sage ich, dass die Pittsburgh Steelers, Heimspiel hin oder her, keine Chance haben gegen die Houston Texans.
So, und Christoph wirkt überrascht.
Ich bin überrascht,
du nicht? Ich bin ganz klar Team Hauser, ich sehe das genauso.
Oh, ja.
Also, meiner Meinung nach sind die Mannschaften relativ ähnlich sogar, nur der Unterschied ist, die Texans haben eine überragende Defense. Ja, und diese Defense wird das Spiel im Zweifel entscheiden. Und was für mich auch noch hinzukommt, das ist jetzt auch schon so ein Matchup, den ich, wenn ich Houston Texans Coach bzw. Offensive Coordinator wäre, dann doch auszunutzen versuchen würde, ist die Linebacker der Pittsburgh Steelers sind dieses Jahr unterirdisch. Patrick Queen spielt eine Saison, die ist so brutal schlecht wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Und ich würde ganz einfach versuchen, nicht nur das Laufspiel zu etablieren, um dann tief zu gehen, sondern ich würde vor allen Dingen den zweiten Level über Tight End, über Screens attackieren bei den Houston Texans. Da gibt's so einen, der heißt Woody Marks. Der hat seine ganze College-Karriere gerade im Screen-Game bei USC und bei Mississippi State überragt. Das würde ich versuchen auszunutzen, weil der erste Level der Pittsburgh Steelers in der Defense ist gut. Und danach wird's dünn. Und weil's so dünn wird, muss sogar so jemand wie Jalen Ramsey zu viel machen. Mhm. Jalen Ramsey wird jetzt immer wieder dabei ertappt, wie er versucht, gegen den Lauf auszuhelfen.
Aber gegen die Baltimore Ravens.
Ja,
also wunderbar gesehen, wo der eigentlich aufgestellt war. Der war eigentlich nicht im Backfield, der war eigentlich nur mehr oder weniger vorne dran.
Ja, weil er halt zu viel machen will. Jalen Ramsey, überragender Spieler, Ballhawk, alles. Antizipation wissen wir alle, aber er versucht zu viel, weil er ganz genau weiß, dass er seinen Linebackern helfen muss. Und das werden die Houston Texans ausnutzen, zumindest dann, wenn Stroud genügend Zeit bekommt.
Da schmeiße ich, weil ich bin großer Woody Marks-Fan, da gehe ich sofort mit. Mir war aus meiner Sicht ein bisschen zu eindeutig, weil ich ihn halt auch wahnsinnig gerne zuschaue. Ich schmeiß Dalton Schultz rein.
Mhm. Ja, aber passt ja zum zweiten Level. Ist genau, ja genau das, was attackiert wird. Bei den Linebackern, hinter den Linebackern, die Zone zwischen Linebackern und Safeties.
Pittsburgh lässt die viertmeisten Receptions, die fünftmeisten Receiving Yards und die viertmeisten Receiving Touchdowns von Dalton Schultz zu. Wenn es noch Fantasy geben würde, Dalton Schultz würde ich aufstellen.
Ja. Ja, absolut. Da bin ich total eurer Meinung. Es gab immer wieder so Spiele dieser Texans Offense, wo Dalton Schultz dann vielleicht 3 Receptions hatte für 35 Yards und einen Touchdown. Das wird dieses Mal, glaube ich, in allen 3 Statistiken verdoppelt werden, weil das ist genau auch das, was ich mir rausgesucht habe. Denn die Pittsburgh Steelers Defense von den Statistiken her, bei Sacks oder auch von mir aus Takeaways und so ein paar anderen Geschichten, eigentlich recht gut beisammen, aber sie lassen verdammt viele Yards zu und das und auch noch längere Drives zu der Gegner. Und das wird, glaube ich, ein Thema sein, wenn CJ Stroud, der sich ja auch verbessert hat. Nochmal, die Texans haben seit der Bye Week 9 von 10 Spielen in Folge gewonnen. Und das nicht nur gegen Luftpumpen dieser National Football League. Und das auch nicht nur mit dieser sehr, sehr starken Defense, zu der wir gleich kommen, wenn wir das vis-à-vis nochmal uns anschauen, sondern auch mit CJ Stroud, diesem Laufspiel und diesem guten Verteilen mit einem Nico Collins, der Woche 18 geschont wurde oder was auch immer er angestellt haben mag. Da gibt's einige Themen und ich bin da total bei euch. Mitte und versuchen CJ Stroud eben die nötige Zeit vielleicht auch ab und andere mal zu geben, weil die Pressure Rate wird schon kommen von Pittsburgh, glaube ich auch. Aber über einen längeren Drive werden die Texans das Feld mehrfach, glaube ich, so mal in einem Drive 70, 68 Yards, vielleicht auch mal 80 Yards runtermarschieren und Punkte machen.
Aber es passt ja eigentlich auch zu Arik. Also erstmal Speckfield, da sind sie schlagbarer als manch anderer und die D-Line, wo wir eigentlich immer so loben, die sind zum Beispiel bei der Pressure Rate auf Platz 20. Mhm. Jetzt ist die O-Line der Texans beileibe nicht eine der besten der Liga, ganz im Gegenteil, aber ich finde schon, das hatte ich schon mal geäußert, verbessert in den letzten Spielen, jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau, aber schon irgendwie verbessert. Ja. Stroud in den letzten 3 Spielen wurde da gar nicht gesackt. Das ist, also liegt natürlich nicht nur an der O-Line, ehrlicherweise.
Das ist, glaube ich, Stroud-Rekord sogar, wenn ich mich nicht irre. Ja,
ja, das ist zuletzt mal passiert, 3 Spiele in Folge 2023. Ja. Ich war überrascht, dass es gar nicht so lange her ist. In den letzten 4 Spielen insgesamt einmal gesackt, 33% Pressure Rate, also unter Druck gesetzt. Finde ich jetzt aus Texans Sicht oder für Stroud arbeitbar, oder? Damit kann er umgehen.
Absolut, völlig richtig. Wenn man davon ausgeht, dass Joey Porter wahrscheinlich überwiegend darauf abgestellt ist, Collins wegzunehmen, ja?
Ist das ein gutes Matchup?
Boah, das ist ein Matchup, was Collins aus meiner Sicht gewinnen muss, aber was anderes bleibt Pittsburgh nicht übrig. Also sie haben keinen besseren Cornerback, das wird das Matchup sein an der Außenseite. Und dann bleibt ihnen als Motto nur Vollgas auf Stroud, um zu versuchen, irgendwie mit Blitz-Packages, Stunts und was auch immer, ihn irgendwie so ein bisschen ja in seinen Kopf zu kommen, ja, irgendwie ihn zu Federn zu zwingen, weil ansonsten wird das ein ganz, ganz langer Tag für Pittsburgh. Ich glaube auch nicht, dass die in der Offense wieder auf die Nase, da kommen wir gleich noch zu, Flo hat es ja gerade schon gesagt, dann drehen wir es mal um, die Medaille, aber also ich befürchte tatsächlich, dass das ein sehr langer Tag für Pittsburgh wird, wenn sie Stroud nicht unter Druck setzen.
Okay. Ja. Also wir können gerne, das sehe ich genauso, wir können gerne rübergehen, weil auch da spiele ich den Ball ganz, ganz gerne direkt wieder zu euch, denn das ist für mich das Matchup, deswegen hatte ich da vorhin mit angefangen, eigentlich die Texans Defense gegen die Steelers Offense, die beste Texans Defense, Christoph Stadler wusste es im August schon, gegen die Pittsburgh Steelers und DK Metcalf ist wieder da, keine Frage, das ist wichtig für Pittsburgh.
Oh ja.
Aber, und das sage ich jetzt ganz schnell, dann könnt ihr, die Pittsburgh Steelers haben Team-MVP gewählt, Kenneth Gainwell. Kenneth Gainwell, der Running Back, hat die zweitmeisten Receptions dieser Offense. Aaron Rodgers spielt immer nur kurz- oder mittellange Pässe. Die Texans Defense mit Will Anderson, Daniel Hunter werden den sowas unter Druck setzen. Und meine Frage ist, welchen Plan B soll eigentlich Pittsburgh haben? Wenn man die Pittsburgh Offense anguckt in den letzten Wochen, jetzt rege ich mich fast schon wieder auf, ist das unterirdisch, meiner Meinung nach. Die haben für mich keine Chance, auch in einem Heimspiel nicht, auch mit Aaron Rodgers, den ich als Quarterback schätze und für gut empfinde, auch in seinem Alter noch. Für mich haben die gegen diese Defense keine Chance.
Soll ich dir
Chance.
Ganz so schnell den Plan B der Offense sagen? Liebe Defense, Big Plays, Pick Sixes oder irgendwie sowas. Das ist der Plan B der Offense,
ja,
dass die Defense was macht. Ich sehe es auch nicht.
Ja, also ist ja vielfältig die Analyse an dem Punkt. Aaron Rodgers ist inzwischen Game Manager und kein Game, also kein Playmaker mehr. Ja. Ja,
der kann doch laufen.
Aaron Rodgers hat Angst vor dem Hit.
Oh ja.
Das sieht man. Und Aaron Rodgers wird deswegen versuchen, den Ball möglichst schnell loszuwerden. Das Problem ist, das ist ja nicht die Offense, die sie spielen. Denn wenn man DK Metcalf wieder auf dem Feld hat, muss man ja auch mal tief gehen. Das ist ja nun mal wiederum seine Stärke. Irgendwie hat man so das Gefühl, dass Houston es schaffen wird, alle Facetten des Pittsburgh-Spiels wegzunehmen. Sie werden den Lauf früh stoppen. Sie werden Aaron Rodgers in obvious passing situations forcen. Und dann muss Rodgers den Ball auch noch früh loswerden, um als immobiler Quarterback nicht gesackt zu werden. Und das alles hat irgendwie für mich so ein bisschen als Überschrift Desaster. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Pittsburgh irgendetwas auf den Zettel bekommt gegen diese Defense. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich frage mich schon seit Jahren, wie Pittsburgh es immer wieder schafft, einen positiven Record zu kriegen und in die Playoffs zu kommen und da irgendwie dann doch noch ein Wort mitzureden, weil ich sie immer so nicht wirklich schlecht, aber irgendwie auch sehr durchschnittlich finde. Und das ist dieses Jahr wieder genauso vom Gefühl. Mhm. Ich glaube, die werden gefressen, was die Offense angeht. Da bin ich fest von überzeugt. Man mag mich eines Besseren belehren. Ich habe auch gar nichts gegen Pittsburgh, aber mir fehlt der Glaube, dass die irgendetwas hinbekommen.
Ich glaube, dass das Matchup überhaupt nicht für die Steelers passt. Also dieses Quick Game von Rodgers, was wir das ganze Jahr über ja schon gesehen haben, ist ehrlich gesagt den Texans egal, weil die kommen ja gar nicht über ihre so extrem hohe Pressure Rate oder sowas. Die sind da Platz 18. Ihre Time to Pressure ist Platz 17. Würde man jetzt sagen, ja, okay, ist aber nicht so eine geile Defensive oder sowas. Ja doch, die brauchen das gar nicht. Die lassen die 8 wenigsten Yards auf der Catch zu. Druck kommt ja trotzdem von Danielle Hunter, von Will Anderson, weil die zwar einfach brutal sind. Aber wenn du den Ball dann spielst, aus Steelers Sicht jetzt in dem Fall, kommt halt der Rest von dieser Defense eigentlich zum Tragen. Kamari Lassiter könnte wieder dabei sein. Also da kommt ein neuer, starker Cornerback wieder mit dazu. Ich sehe es nicht, wie du eigentlich alles nach der D-Line angreifen willst, aus Rodgers Sicht.
Ja. Best Tackling Cornerback der Liga, meines Erachtens, dieses Jahr. Und das Einzige, was die Defense der Texans nicht machen darf, man muss gegen Aaron Rodgers diszipliniert spielen. Das heißt, jeder muss sein Assignment spielen, weil das kann Rodgers immer noch. Er deckt Fehler in der Coverage gnadenlos auf, weil er das Feld lesen kann als Veteran, besser als jeder in der Liga, nur er ist nicht mehr in der Lage, alles umzusetzen. Das heißt, solange die Texans Defense diszipliniert spielt, outside contain, alles was dazu gehört, weiß ich nicht so richtig, was Aaron Rodgers mit dem Receiving Core und den Running Backs dagegen ausrichten möchte. Zumal ja auch die Offensive Line jetzt nicht top-notch ist.
Das ist absolut richtig. Es erinnert mich ein bisschen an mich selbst. Die Ideen im Kopf immer richtig gut, aber die körperliche nicht Umsetzung. Nee. Die Idee im Kopf super, auch sportlicher Natur super, aber körperliche Umsetzung ist ein anderes Thema.
Ja, das ist jeden Mittwoch so, wenn wir aufnehmen, aber genau, auch das ist ein anderes Thema.
Ich halte mich da nochmal raus. Wie gesagt, für mich nur über Running Back Screens, über auch Laufspiel, dann durch die A-Gap, B-Gap, durch Passing Game, Halfback Angle, wo der dann nochmal in die Mitte abbiegt und vielleicht sie die Mitte attackieren gegen die Texans. Auch das wird nicht funktionieren. Ich sehe das als äußerst kritisches Matchup für die Pittsburgh Steelers Offense.
Die Uhr ist vorbei, trotzdem Arik noch ganz kurz schnell, weil wir Metcalf angesprochen haben. Das ist natürlich schon ein Bringer, dass er wieder mit dabei ist. Aber halt gegen diese Defensive, und du musst ja gar nicht Deep Balls haben im Sinne von 40 Yard Big Play auf Metcalf. Ich habe mal nachgeschaut bei 10 oder mehr Air Yards. Da ist Metcalf halt klar das Ziel Nummer 1 und der ist jetzt nicht auf dem Niveau bei den Seahawks. Der hat 13 Receptions, fast doppelt so viele wie Freiermuth, die Nummer 2. Mehr als doppelt so viele Receiving Yards als die Nummer 2 und der hat fast so viele Yards auf der Catch wie Nummer 2, 3 und 4 zusammen. Also ist jetzt für die Texans auch nicht so schwer zu wissen, warte mal, wenn der mal tief geht, wen schnappen wir uns da?
Genau. Also das ist quasi wie so ein Telegramm, ne? Also es wird schon vorher losgeschickt, das weiß man. Und da man sich ja bei den Texans auch so wunderbar auf seinen Nebenmann, auf seinen Mitspieler verlassen kann, weil man weiß, dass es eine ganz, ganz gut geölte Maschine ist, wunderbar gecoacht, wunderbar aufeinander abgestimmt, muss man sich da auch gar keine Sorgen machen. Die Situation wird kommen, Aaron Rodgers wird wiederholt auf DK Metcalf gehen müssen. Und auch da lege ich mich jetzt schon fest, da gibt's 1-2 Picks.
Aber ich find's echt spannend, dass ihr es so deutlich seht, weil die letzten Spiele, plus 8, plus 4, plus 2, der Outlier, plus 20, okay, gegen die Cardinals, plus 10, plus 4, plus 4, plus 3, plus 7, plus 3. Also die Texans-Spiele waren nie deutlich. Und ich glaube auch gegen die Steelers wird es nicht deutlich, aber sie werden sich deutlich durchsetzen, aber nicht vom Ergebnis her.
Genau, das ist das, was ich sage. Es wird kein Blowout und es wird kein 35-3. Aber
nein, das nicht, aber ihr sagt ja schon, es ist ein Two-Score-Game auf jeden Fall.
Weiß ich nicht mal, ich sag einfach, dass die...
Das ist ja nicht deutlich, ein One-Score-Game ist ja kein deutlicher Sieg.
Für mich ist es deutlich, dass die Pittsburgh Steelers Offense nichts hinbekommen wird und dass die Texans Offense mehr Punkte macht. Aber dass dieses Deal, also es könnte für mich auch so ein 14-3 werden, 14-7 oder ein 17-10. Aber ich finde...
Ich habe ein deutlicher Sieg von eurem, also euer Eingangsstatement, deutlicher Sieg ist für mich eben ein deutliches Ergebnis. Dann habe ich das vielleicht falsch verstanden.
Naja, bei mir...
Dominantes
Auftreten. Bei dir nicht? Ja. Nee, wir sind ja heute auch durchaus mal hier ganz locker von der Couch bei Bold Takes. Also ich sehe ein Two-Score-Game für die Texans auf jeden Fall. Es werden, wenn man jetzt mal orakeln würde, würde ich sagen, plus 14 mindestens.
Okay, Schnitt, krass. Trainer. Ja, steile These vom Herrn Bredendieck. Mal schauen, ob das wirklich so deutlich wird. Bin gespannt. Also das ist dann das Wildcard-Wochenende, alles live auf der Zone. Sollen wir Spiele nochmal schnell durchgehen?
Gerne.
Ganz
gerne,
schnell, also Samstag, 22.30 Uhr, die Rams bei den Panthers. Das darf ich dann zusammen mit Vanja Müller kommentieren. Da freue ich mich drauf. Du und Arik sind danach dann im Einsatz.
Ja.
Samstag auf Sonntag 2 Uhr.
Da sehen Packers wir uns dann auch kurz, da freue ich mich drauf.
Oh, stimmt. Okay, wie löse ich das dann? Muss ich eine Overtime geben? Sonntag 19 Uhr, die Bills bei den Jaguars. Wie angesprochen, eine sehr spannende Partie zu einer sehr schönen Uhrzeit. 22.30 Uhr Sonntag, die Niners bei den Eagles. Sonntag auf Montag 2 Uhr, die Chargers bei den Patriots. Ich glaube, da ist zwar 2 Uhr angesetzt. Kickoff ist, glaube ich, erst um Viertel nach oder sowas, wie sie es immer machen in den Playoffs. Nicht drauf festnageln, aber eher ein bisschen später.
Kommt immer auf die vorherigen Partien drauf an, ja.
Und Montag auf Dienstag zum Abschluss 2.15 Uhr noch die Texans bei den Steelers. Jetzt habe ich nicht gesagt, wer es noch macht. Buffalo at Jacksonville mit Nadine Nurassi. San Francisco 49ers at Eagles mit Philipp Pavelka. Die Chargers bei den Patriots dann mit Roman Motzkus und die, was habe ich noch? Texans bei den Steelers mit Arik.
Also Leute, ich gebe euch einen Tipp. Ich gebe euch einen Tipp. Guckt einfach im Internet, wann die Spiele sind. Guckt auf dem DAZN-Kalender in der App. Könnt ihr auch gucken, wann die Spiele sind und wer sie kommentiert. Dann haben Christoph Stadler und meine Wenigkeit Flaus auch keine Probleme mehr, irgendwelche Listen uns zu merken. In diesem Sinne, viel, viel Spaß bei diesem Wildcard. Sorry, Entschuldigung, NFL. Super Wildcard-Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Es gibt einen goldenen Samstag, Sonntag und Montag.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.